und herzlich willkommen zur 23. Junk Miles Ausgabe, dem Podcast von Heiß Heiß. Mein Name ist Björn Giesmann, mir gegenüber digital Daniel Beck. Daniel, moin, Grüße nach Hamburg.
Hallo Björn, wie ist es so bei dir? Immer noch auf Lanzarote in der Sonne?
Jo, nur dass hier heute keine Sonne ist. Wir haben, ich bin richtig gut im Planen der Trainingstage. Ich habe nämlich, also beziehungsweise muss man jetzt unterscheiden zwischen Coach und Athlet, weil die Athleten haben auch heute bei Regen einen Trainingstag, aber der Coach hat sich überlegt, er bleibt mal zu Hause. Und das war aber vorher schon geplant. Also ich habe keinesfalls gekniffen wegen des Regens, sondern hatte heute Morgen 2-3 Termine und jetzt hier unsere Podcast-Aufnahme, weswegen ich heute mal nicht meine stolzen, wabbeligen Waden in den Wind gehalten habe. Und hatte nämlich das gleiche Spiel schon am letzten Samstag. Da war, und ich gebe zu, es war nicht geplant, aber da war Ruhetag. Und Ruhetag heißt ja im Trainingslager auch immer, dass man mal so ein bisschen ja entspannt angehen lassen kann und auch mal ein bisschen rumgammeln kann und so weiter für die Athleten. Und dann habe ich selber irgendwann im Laufe der Woche festgestellt, muss so ungefähr Mittwoch gewesen sein, dass ja Strade Bianchi nicht auf dem Sonntag ist, sondern auf dem Samstag, weil ich natürlich schon mal abgefeiert habe, weil ich wusste, ich kann dann Strade Bianchi gucken. Dann habe ich mich um Bundesliga gekümmert und festgestellt, dass Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund am Samstagnachmittag, also wir sind ja eine Stunde zurück quasi, also hier war es erst 17:30, also genau so, dass man ganz gewohnt um 19.15 Uhr beim Essen sein konnte, dass das auch noch war. Es war ein ganz toller Ruhetag, das muss man wirklich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Mathieu van der Poel im Stehen quasi abgefeiert, danach Bundesliga geguckt, wunderschön.
Also alles gut. Robert Lewandowski abgefeiert.
Auch, natürlich.
Schön.
Grüße an all die Dortmund-Fans, die mir in der 10. Minute des Spiels beim Stand von 0:2 SMS geschrieben haben und sich um meine Gesundheit besorgt gesehen haben und so weiter und so fort, aber leider vergessen haben, dass ein Fußballspiel immer 90 Minuten dauert. Ja, möchte ich nochmal grüßen alle. Danke für eure Nachrichten. Hat mich sehr gefreut, von euch zu lesen.
Ja. Gibt es in deinem Bekanntenkreis tatsächlich Menschen, die dir den Erfolg als Fan des FC Bayern neiden?
Also ist ja nicht mein Erfolg, von daher braucht man auch mir nichts neiden, um Gottes Willen. Und ich würde jetzt
die
auch
Freude
nicht sagen,
am Erfolg, sagen wir mal so.
Ja, weiß ich. Also ich bin jetzt auch nicht der Bayern-Ultra, um Gottes Willen. Also immer schon Fan gewesen. Und da, das ist ja eigentlich so, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon vermutlich öfter in meinem Leben erzählen müssen, als ich meiner Oma versucht habe zu erklären, was ich eigentlich so beruflich mache. Nämlich irgendwie, wie man eigentlich dazu kommt, Bayern-Fan und Erfolgsfan und hast du nicht gesehen und so. Und dann erzähle ich immer die Geschichte, dass Anfang der 90er im Sauerland ich garantiert der einzige Bayern-Fan gewesen bin, weil da ist man Dortmund-Fan oder Schalke-Fan oder Gladbach-Fan oder Köln-Fan oder sowas. Und dass das durchaus nicht so war, dass das jetzt irgendwie mit großem Erfolg verbunden war, sondern einfach, weil Vadern auch Bayern-Fan ist, war und sich das so ergeben hat. Und ja, das ist natürlich, ich bin da ganz entspannt und ich gucke gern Fußball und habe habe auch lange Fußball gespielt und auch viele Leute noch, mit denen ich mich darüber unterhalte, die auch unterschiedlichste Kategorien sind, von Kreisklasse bis Bundesliga, heute teilweise sogar arbeiten, was immer sehr witzig ist, weil man das natürlich dann nicht mehr nur als Fan sieht, sondern auch mitbekommt, wie das innen drin funktioniert, was das durchaus sehr spannend ist, wenn man mal so Profifußball und Profi-Triathlon miteinander vergleicht zum Beispiel. Aber ja, ansonsten ist das nur ganz, ich bin ja ganz entspannter. So. Also von daher, es war witzig, auf jeden Fall am Samstag in der 10. Minute irgendwie Nachrichten zu bekommen, aber das ist immer nett gemeint und man schreibt ja nicht gehässig zurück, weil dann ist man ja, das würde ja das Klientel oder Klischee des Bayern-Fans auch bestätigen. Das wäre ja auch ganz gruselig, wenn man so wäre, wie sich Teile der Führungsriege nach außen darstellen zum Beispiel.
Und was fandest du letztendlich spannender, das Fußballspiel oder das
Radrennen? Nein, Strade Bianchi, das ist Wahnsinn. Also es ist ehrlich gesagt immer schon so ein Rennen gewesen, was ich einfach wahnsinnig gerne geschaut habe. Und man muss halt auch immer sagen, ich habe nicht so viel Zeit, irgendwie mehr Radrennen zu gucken. Also dadurch, dass das halt immer so auch, gerade wenn du jetzt so Rundfahrten hast, ne, jetzt Sonntag Paris-Nizza losgegangen und so weiter, dann ist das ja auch häufig so zu Zeiten, dass die um, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Uhr ins Ziel kommen, wo du halt häufig auch viele Athletengespräche und sowas halt hast und halt viel telefonierst und so weiter und so fort. Und dann ist man gebe ich zu, seit 2, 3 Jahren nicht mehr, also je weiter ich in den Triathlon gekommen bin, desto weniger bin ich in dem Radsport dann drin gewesen. Aber ich finde halt, fand immer schon Eintagesklassiker, ja, Knaller. Also Strade Bianchi ist ein ganz, ganz tolles Rennen. Aber auch immer ehrlich gesagt auch schon so Rennen, die, also klar, man muss jetzt Paris-Roubaix und Flandern-Rundfahrt sagen und danach auch Mailand-San Remo und Lombardei und so weiter und so fort, natürlich. Das ist ja eh klar, aber ich fand ehrlich gesagt auch immer schon, und jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, würde ich mal Strade Bianchi eher so noch in die zweite Kategorie einordnen. Also klar ist das ein Klassiker und ein legendäres Rennen, aber halt kein Monument und sowas. Jetzt nicht eines der ganz, 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 ganz großen Sachen. Aber ich fand ehrlich gesagt auch schon immer so diese zweite Reihe, total, sowas wie Gent-Wevelgem zum Beispiel, ist, finde ich, immer noch einfach ein ganz, ganz toller Frühjahrsklassiker. Habe ich auch durchaus noch ein bisschen Verbundenheit mit, weil, die Anekdote kann ich kurz erzählen, weil das gewonnen hat in, boah, es müsste 2008 oder 2009 oder so gewesen sein, hat Bernie Eisel es mal gewonnen. Und da war ich gerade als Praktikant, durfte ich mit ins Trainingslager von HTC Highroad und Leistungsdiagnostik machen und so. Und da habe ich dann erstmalig mich über diese Schwelle gerutscht vom kompletten Fan-Dasein. Also ich wusste von jedem World Tour Fahrer Größe, Gewicht und Alter auswendig und in welchem Team er fährt und überhaupt, weil ich das einfach wahnsinnig, also das Radsport, einfach Passion und so. Und dann hat man das beruflich mitgekriegt und ist dann ja so über diese Schwelle von Fan-Dasein hin zu, also beruflich war ja als Praktikant jetzt vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber dann hat man all diese Leute, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte, ja irgendwann persönlich mal getroffen und Gent-Wevelgem sind Rennen gewesen, die unter anderem gewonnen wurden von Bernie Eisel und Edvard Boasson-Hagen, der war es glaube ich im Jahr drauf, ich meine, wenn ich nicht ganz falsch bin, dass die hintereinander 2008 oder 2009 jeweils die Rennen gewonnen haben und ja, das war mega, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die zu gucken und jetzt letzten Samstag, Mathieu van der Poel ist vollkommen unerklärlich, da brauche ich als Sportwissenschaftler nicht versuchen zu begründen, wie das funktioniert, da passieren Sachen, der macht gewisse Dinge anders als alle anderen, also der ist mit irgendwas gesegnet, was so nicht also nicht natürlich, meine ich jetzt um Gottes Willen nicht, ist jetzt hier keine Verurteilung, sondern einfach eine Huldigung, wenn man so will, weil es einfach so beeindruckend ist, was da passiert und man denkt sich ja schon als gemeiner Zuschauer und es ist jetzt egal, ob man dann sportwissenschaftlichen Hintergrund hat oder einfach nur Radsport schaut, dass man den Radsport schon ein bisschen verstanden hat. Also und man weiß ja auch, dass so eine Kandidaten wie Julien Alaphilippe keine Parkuhren sind. So, das sind ja schon auch Leute, die unter anderem mal Weltmeister gewesen sind in der Sportart oder gefühlte 2 Wochen im
Gelben Trikot. Sind.
Ja, genau. Oder es sogar noch sind oder mal 2 Wochen im gelben Trikot rumgefahren sind und so weiter und so fort halt. Ne? Und auch schon ganz viele andere Rennen gewonnen haben. Und ich meine, der parkt den da einfach beim letzten Anstieg, als wenn er mit dem 18-Zoll-Fahrrad unterwegs wäre und hier nur als Tourist durch die Stadt fahren würde. Also wirklich abartig und einfach, das ist so beeindruckend, wie kein Fußballspiel der Welt es sein könnte, um das so zu sagen. Um den Vergleich zu haben nach deiner Frage.
Also ich war ganz schön nervös, als ich das zugeguckt habe. Ich dachte kurzzeitig mal, er schwächelt, aber da sieht man, dass ich dann doch nicht so viel verstehe, weil er sah dann so ein bisschen müde aus, als er in der Gruppe fuhr. Also da war er ja aber schon in der starken Gruppe. Aber da sieht man dann letztendlich, dass man das von außen eigentlich nicht wirklich betrachten kann, richtig. Und da hat es mich dann echt umgehauen, als er an dem letzten Gravel-Sektor da, an dem 11. Die Jungs dann einfach hat stehen lassen. Und wenn man dann auch guckt, was für Werte er gefahren ist, sein Trainer Christoph de Kegel hat es heute mal veröffentlicht oder am Wochenende schon veröffentlicht, was das im Endeffekt für Werte waren, dass er da eine Minute lang durchschnittlich 738 Watt gefahren ist an dem letzten Anstieg. Also an diesem Le Tolfe 60 Sekunden 738 Watt im Durchschnitt, das ist schon brutal. Also
war das der letzte Anstieg oder der vorletzte?
Also, nee, das war der letzte Schotteranstieg, also da, wo er die erste Attacke...
Also da, wo er Van Aert stehen lässt und
genau, ja, wo er Van Aert und Pogacar und diese Jungs dann stehen lässt und wo sie dann nur noch zu dritt weiterfahren.
Kannst du nochmal sagen, wie viel Watt das waren? 738 für eine Minute?
Ja.
Okay, das hier die offizielle Junk Miles Challenge. Einfach mal versuchen, 738 Watt zu fahren Dann ein kurzes Foto machen, nachdem man abbrechen musste, das bei Instagram posten, Hashtag Junkmiles und bitte einfach die Sekunden dazu schreiben, die man dafür benötigt hat, quasi, oder die man die, die fahren konnte, die 738. Und ich würde auch mal eine kleine, ich würde einfach mal einen Preis ausloben. Also, ich sag mal so Kategorie, wer das über 20 Sekunden fährt, ne?
738.
Da würde ich schon mal, einfach mal eine Nachricht schicken, da lasse ich mir was Schönes einfallen, gibt es einen schönen Frühstückskorb mit ein bisschen Gemüsebrühe und Mettwurst oder sowas halt. Und wer das eine Minute fahren kann, ja, da würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen. Also da bin ich schon fast so Richtung Mittelklassewagen dann irgendwann. Also wer das.
Sei vorsichtig. Das, da schafft es doch macht, jemand für eine Minute ausgeruht, oder nicht?
Ja, und das ist ja jetzt, also, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du kannst da, machst da gleich bitte sofort weiter bei den ganzen Leistungsdaten und so weiter. Aber wenn man sich das mal ganz kurz überlegt, was das ja bedeutet. Also die Athleten bei uns im Labor müssen 15 Sekunden sprinten. So, das ist ja so der Moment, wo du mal mit höheren Leistungen in Verbindung kommst, die nicht nur über 1, 2, 3 Sekunden getreten sind, sondern zumindest mal über 15. So, wenn ich jetzt da mir anschauen würde, wer in der Lage ist, über 738 Watt zu treten für 15 Sekunden, ja, da findest du ja schon nicht so viel. Und du musst dir ja auch überlegen, und so wird es bei Mathieu van der Poel auch logischerweise gewesen sein, der fährt die 738 Watt ja nicht gleichmäßig. Also das ist ja nicht, dass der von, sagen wir mal, 480, 500 Watt auf 738 den Tempomat stellt und dann einfach eine Minute kurbelt, sondern der wird ja auch da abartig reinhacken und da mit, was weiß ich, 13, 1400 Watt irgendwie sich erstmal lösen von der Gruppe und dann halt irgendwie den Rest aufrechterhalten. Also auch das wird ja so ein leichter Abfall wird da zu sehen sein. Wahrscheinlich nicht so wie bei einem 15-sekündigen Sprinttest im isokinetischen Modus, das ist klar. Aber da kann man sich halt auch überlegen, wenn man das nochmal physiologisch sich annimmt. Ne? Also ich habe ja eben schon so passend gesagt, man kann den eigentlich nicht beschreiben. So, also ist natürlich nicht ganz richtig. Natürlich kann man das. Aber bei solchen Leuten gibt es halt immer noch so, ja, ein paar Prozente, die du halt nicht in der Theorie einfach so mal eben belegen kannst. Also da wird's halt schon deutlich schwieriger. Und wenn man sich das mal überlegt, ganz kurz, die Möglichkeit, eine Minute richtig, richtig schnell zu fahren, deutet ja auf einen unglaublich laktaziden Stoffwechsel hin, ne, den er da halt haben muss, um das, diese Energie für diesen kurzen Zeitraum in so hoher Form bereitstellen zu können. So, und dann kann man sich aber bei Mathieu van der Poel ja überlegen, dass der ja, oder, also jetzt können wir auch gerne da Wout van Aert mit reinnehmen zum Beispiel, ne? Die werden sich da nicht unendlich unterscheiden. Natürlich macht das nochmal 2-3% Unterschied. Aber vom Prinzip her sind die ja auch gerade so diese Crosser-Elite und so weiter und so fort, sind die ja ähnlich aufgebaut physiologisch. Und dann muss der aber ja auch in der Lage sein, das wieder zu verstoffwechseln und so weiter und aerob bereitstellen zu können, die Energie, und überhaupt 4,5 Stunden fahren zu können. Ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert? 4:45, 5 Stunden das Rennen?
Nee, 4:40, glaube ich, wenn ich jetzt
4:40, ja. So. Ja. Und dann, also wird der halt eine abartige Sauerstoffaufnahme haben müssen. Also ich gehe jede Wette darauf ein, dass der da über 90 Milliliter wahrscheinlich bereitstellen kann, weil anders würde das nicht funktionieren. Also die Kombination aus viel Laktazid im Stoffwechsel, also viel Laktatbildungsrate, die wahrscheinlich irgendwo so bei, weiß ich nicht, 0,5 schätze ich mal um den Dreh, 0,55 schätze ich, wird sie liegen, also grobe Schätzung. Aus der ist er aber in der Lage, extrem viel Leistung rauszuholen, was ihn zum Beispiel von mir unterscheidet mit extrem hoher Laktatbildungsrate oder auch von dir, mein junger Freund. Und dann muss er das natürlich auf anderer Seite auch nochmal ein Stück weit sogar kompensieren, nämlich mit Sauerstoffaufnahme dann. Also die wird auch wahnsinnig hoch sein. Deswegen, und pass auf, ich bin, heute ist hier, wird Phrase gedroschen und hier wird gewettet heute. Das ist die Wettfolge von Junkmiles. Ich wette, Mathieu van der Poel wird in einem etwas höheren Alter auch in der Lage sein, die Tour de France zu gewinnen. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Aus Mathieu van der Poel kann man einen Tour de France-Sieger machen. Punkt.
Könnte man. So.
Ja. Also aus diesem Menschen, Mathieu van der Poel, wird irgendwann in den Kreis der potenziellen Tour de France-Sieger kommen. Nicht heute und auch nicht nächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr. Aber man hätte die Chance, das aus ihm zu machen. So meine Theorie. Als Außenstehender und nichts Ahnender. So,
dann, also dann müsste man aber doch sicher seine maximale Laktatbildungsrate senken. Und sein Gewicht. Ja. Um das jetzt mal.
zu sein. Ja, und Ersteres wird sich auch ein Stück weit von selber erledigen. Also wir haben heute hier das große Q&A-Special. Wir reden gleich auch noch über andere Dinge und auch über Training im Alter und so. Aber das passiert auch ein Stück weit von selber. Also das wird ihm irgendwann, ich will nicht sagen verloren gehen, aber ein gesetzteres Alter würde ihm entgegenspielen bei der Reduzierung. Und ja, okay, am Gewicht, ja. Aber ich sag mal, das ist ja eh ein Thema, wo man, wenn man ihn spezialisieren wollen würde und vielleicht dann irgendwann auch, wenn er dann jeden belgischen Klassiker einmal gewonnen hat und jedes Frühjahrsrennen und so weiter und man will mit dem irgendwie eine 3-Wochen-Rundfahrt angehen, ja, warum denn nicht? Also das ist doch, da hat er das Potenzial für vielleicht noch 2-3 Kilo Masse einfach weniger zu machen, ne? Also wir müssen ja bei Mathieu van der Poel oder in der Sphäre ganz deutlich sagen, wir reden jetzt hier nicht davon, dass er 3 Kilo Übergewicht hat und mal abspecken soll, sondern man müsste den ummodeln, ne? In Gedenken an Bradley Wiggins zum Beispiel. Mhm. Also vom Bahnradfahrer zum Tour de France-Sieger zurück zum Bahnradfahrer. Der hat ja alles einmal gehabt, auch.
Okay, was ich ja noch bemerkenswert finde, also ist, dass er hat ja, also er ist ja 2 Attacken gefahren. Also für uns wäre natürlich das Mitfahren schon eine Attacke und für viele andere auch. Und bei der 2. Attacke, die er dann in der Altstadt von Siena gefahren ist, wo du gerade gesagt hast, wo er Julien Alaphilippe wie einen Touristen hat stehen lassen, das ist natürlich ein sehr verwegener Ausspruch, dafür werden wir, glaube ich, abgewatscht, wie für so vieles. Ja, da ist er ja nochmal für 20 Sekunden im Endeffekt 1004 Watt, glaube ich, gefahren. Ich muss jetzt mal genau gucken, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Das muss man sich ja, das war bei Kilometer 185 oder so. Also wenn das Rennen 186 Kilometer lang ist, dann ist das ja schon der Hammer, gell? Also wenn man sich überlegt, was er da noch raushaut.
Voll. Julien Alaphilippe, schöner Twitter-Kommentar von ihm. Irgendeine Seite, ich weiß nicht mehr welche, hat dieses, entweder was ein Bild oder ein Video gepostet von eben genau der Szene, wo er stehen gelassen wird. Und da steht auch sowas sinngemäß drüber wie hier, ne? Lässt ihn aussehen wie ein Tourist. Also ich bleibe jetzt bei meinem Wortlaut eben. Und der offizielle, also Julien Alaphilippe selber hat drunter geschrieben und hat geschrieben, und ich dachte schon, ich sei schnell gewesen. So, ich hatte das Gefühl, dass ich schon flott unterwegs bin. Also durchaus mit genügend Selbstironie und total toll. Und ich glaube, dass, also, aber weiß jeder, wie es gemeint ist, da spricht der Radsportfan, der am Samstag ganz begeistert vor dem Fernseher gesessen hat und natürlich aber auch sonst auch Julien Alaphilippe und Co. einfach wahnsinnig abfeiert und so. Also das ist ja schon, das ist schon alles richtig geiler Sport. Also das muss man wirklich mal genauso sagen.
So. Ja, und wenn man jetzt mal anguckt, die Kilojoule, die er da umgesetzt hat in den 4 Stunden und 40 Minuten oder also seine Bewegungszeit auf Strava sind 4 Stunden 45 Minuten. Ich denke mal, da ist die Neutralisation mit dabei. Das sind 5450 Kilojoule. Das ist ja nicht gerade wenig.
Wie viel?
5450 Kilojoule.
Wie lange hat das Rennen gedauert? 4 Stunden, 4,5 Stunden hast du gesagt.
Also hier steht eine Bewegungszeit von 4 Stunden 45,19.
Dann wäre also ungefähr 345, 350 Watt im Schnitt gefahren. Wie viel hat er gehabt?
Das weiß ich nicht. Hier steht, in Strava steht was von einer historischen relativen Leistung von 342. Kann das sein? 340 Watt im Durchschnitt?
Also ich habe, ja, wenn, also jetzt ist ein bisschen die Frage.
Wir wissen nicht, wie schwer er ist, gell?
Ich habe jetzt gerade, ja, so Mitte 70 Kilo. Ich habe nämlich noch geguckt am Wochenende, weil ich wissen wollte, wie viel schwerer er ist als Alaphilippe und Bernal. Ich habe es jetzt nur umgerechnet vom Energieverbrauch. Das ist aber immer so ein bisschen die Frage, wie das erfasst wird. Also je nach Powermeter. Ja. Ich weiß nicht, mit welchem Powermeter-Typen fährt Alpecin?
Ich glaube mit dem Shimano.
Ja, okay, genau. Und dann ist immer noch die Frage, ist das jetzt der, sind das die Daten vom Powermeter oder sind das die Daten, die dann wiederum nochmal von Garmin oder je nachdem, welche Head-Unit die haben, verarbeitet werden und so weiter. Aber generell für die Herleitung ist natürlich Energieumsatz und Durchschnittsleistung theoretisch steht natürlich in sehr direktem Zusammenhang, ne? Also deswegen habe ich jetzt gerade grob überschlagen und ich habe aber auch für 4,5 Stunden gerechnet und jetzt nicht für 4 Stunden 48 oder was. Also wird es nochmal ein bisschen anders aussehen und kam auf 335 Watt im Durchschnitt und ja, so um den Dreh wird es das gewesen sein, ne?
Ja.
Also kann man sich halt einfach mal überlegen, dass der 340 Watt im Schnitt fährt bei ungefähr 74 Kilo, sind es halt 4,6 Watt im Durchschnitt über 4,5 Stunden.
Was ganz spannend ist, ich habe gerade Strava aufgemacht, was ich ungern tue, weil ich bin ja nicht so ein Zahlenmensch. Sein 20-Minuten-Wert während eines Radrennens, ja, wo man sonst immer sagt, es ist ja schwierig, diese 20-Minuten-Werte beim Radrennen rauszunehmen. Beim Zeitfahren ist es einfacher, weil du ja nie diese konstante, dauerhafte Belastung hast. Dieser 20-Minuten-Wert liegt immer noch über 400 Watt.
Ja, klar. Das aber, ja? Also okay. Auf jeden Fall. Gut. Also ich bin mir sehr sicher, also diese, dass wenn du den morgen bei der Eneco-Tour auf einen 20-Kilometer-Zeitfahren schicken würdest, also so, dass er ungefähr, also ist ein kleines bisschen mehr, 20 Minuten unterwegs, aber dann wird der ganz sicher über 400 Watt fahren. Also
okay.
Da kann man
ja, nee, ja. Ich fand es nur so wahnsinnig, also was das für Werte sind. Von Egan Bernal gibt es auch einen Wert, der ist auch ganz spannend. Egan Bernal ist ja ein bisschen leichter und das war ja auch spannend. Der hat zum Beispiel gesagt, er hat für die gesamte Strade Bianche der ist praktisch durchschnittlich 270 Watt getreten. Jetzt muss man ja daran denken, dass die durchaus auch mal auf Schotterberg abrollen, ja? Also es kommt ja dann auch mal vor und das ist dann schon echt auch brutal und das ist für Egan Bernal, also der Christoph de Kegel hat es auch umgerechnet, da sind wir dann auch bei 4,5 Watt pro Kilogramm, ja. Aber halt über eine Rennzeit, ich meine Bernal war glaube ich 10 Sekunden langsamer oder also nicht viel langsamer irgendwie von 4 Stunden 40, ist schon echt brutal, gell? Und dann spuckt einem aber dann Velon aus, er ist nur 10% seiner Zeit in der roten Zone gefahren, wo immer die rote Zone von Egan Bernal ist, aber sie scheint verdammt hoch. Ja, gut,
nicht bei 4,5 Watt. Also, ich meine, das muss man
nein, ja alles sagen. Gut.
Das aber ist halt, man muss sich das immer vor Augen führen, dass das halt Sphären sind, die, also jetzt ist das auch für die Jungs ein knüppelhartes Rennen. Also wir dürfen das jetzt auch nicht zu läppsch sagen, das ist ganz wichtig, aber 4,5 Watt pro Kilo über 4-5 Stunden ist für jemanden, der auf dem Peak wahrscheinlich 6,5, 6,6 Watt pro Kilo Körpergewicht Dauerleistung über eine Stunde hat, erstmal okay. Also das sind halt dann 80% seiner Schwellenleistung. Das ist so, als würden wir morgen 4 Stunden G2 fahren. Also oder also nicht nur wir, sondern er tut es ja dann auch. Ne? Und ja. Mit dem Unterschied bei uns sind es halt dann 220 Watt und bei Egan Bernal halt 270 Watt und der wiegt halt 2 Wasserkisten weniger als wir. So ungefähr. Mhm. Und das ist schon absolut möglich, ganz klar. Ich meine, also muss man sich ja zur Einordnung mal vor Augen führen. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt, man sagt ja so ganz grob, wenn du jetzt eine Tour de France gewinnen willst, also jetzt nehmen wir mal Egan Bernal, weil bei Mathieu van der Poel ist jetzt wahrscheinlich die Dauerleistung bei Watt pro Kilo geringer als die von Egan Bernal, weil Mathieu van der Poel deutlich mehr Masse mitbringt, die er nicht einfach nur in Vortrieb generiert, ne, als Crosser. Und hat halt auch zu viel glykolytische Rate, um eine sehr hohe Schwellenleistung zu haben, im Gegensatz vermutlich zu Egan Bernal. Also diese Attacke, die Van der Poel gefahren ist, hätte Egan Bernal nie fahren können, wahrscheinlich. Und selbst wenn er sie gesetzt hätte, wäre sie verpufft, weil er viel zu leicht ist, als dass er da übermäßig viel absolute Leistung aufs Pedal bringen kann, was ihn dann ja schneller macht. Also ja, am Berg ist schön, aber der Anstieg in Siena ist halt viel, viel zu kurz, als dass Egan Bernal sich hätte absetzen können. Also eigentlich, und jetzt auch wieder nicht salopp gemeint, aber eigentlich war ja schon von vornherein, also spätestens nachdem Van Aert nicht mehr dabei war, war ja klar, dass das jetzt entweder Alaphilippe oder Van der Poel wird, aber dass Bernal Dritter war, das war klar, als Bernal die Gruppe gekriegt hat. So. Und das ist ja um Gottes Willen niemals despektierlich gemeint, sondern das liegt einfach daran, dass wenn einer da den Punch auspackt, den Egan Bernal nun mal einfach nicht haben kann, das ist ganz klar, ja, dann sehen die anderen, oder dann hat Egan Bernal keine Chance, wenn die anderen den Punch auspacken. Genau. Und dafür ist aber Egan Bernal, also bei relativer Leistung auf dem Papier und dann auch an einem Anstieg, der halt länger als eine halbe Stunde dauert, wird er die besseren Karten haben, logischerweise. Ne? Und der, also wie gesagt, man sagt ja so ganz grob als Einordnung, damit wir da auch mal drüber gesprochen haben, so 6,5 Watt pro Kilo Körpergewicht wirst du brauchen, um eine Tour de France zu gewinnen. Also ja. So in dem Bereich bewegen wir uns da ja. Und man kann sich aber halt auch sicher sein, dass so, ich sag mal, also 6 Watt werden die alle haben. Ne, an der Schwelle. Mhm. Also da bin ich mir relativ sicher, dass du, also jetzt in einem halbwegs austrainierten Zustand, kannst du dir relativ sicher sein, ich sag mal, wenn du jetzt vielleicht die Top-Sprinter ausklammerst, so, weiß ich nicht, die Greipels übrigens da, auch das sei auch nochmal erwähnt, UAE-Tour, habe ich Daten von gesehen, auch auf Velon, dass André Greipel weiterhin der ist mit der höchsten maximalen Leistung, also hatte eine höhere Leistung als Ackermann und wer war noch im Rennen? Ich glaube hier Dingens auch.
Sam Bennett.
Auch, genau, Sam Bennett, auch der gestern die Etappe bei Paris-Nizza gewonnen hat, glaube ich. Heute ist Montag für uns. Genau, gestern war Sonntag. Genau. Stark. So, gut, wir hatten eigentlich heute Q&A-Special, ne?
Ja, das führt mich gleich. Ja, alles gut. Das führt mich aber gleich zu meiner ersten Frage. Und diese Frage stellte auch unser Leser Christoph. Der wollte mal wissen, was es mit der Normalized Power auf sich hat. Und dazu bringe ich dann noch, das ist dann der letzte Link zum Radsport. Dann können sich auch alle beruhigen, die aus dem Triathlon kommen. Nicht, dass es heute eine Radsportfolge wird. Die Normalized Power bei Mathieu van der Poel während der Strade Bianche war 389 Watt. Jetzt wollte ich dich mal fragen, also Trainingsbereiche werden ja oder Trainingsintensitäten werden ja immer sozusagen, ich sage jetzt mal in Average Watt, also in Durchschnittswatt angegeben, und wir gucken ja am Ende einer Einheit auch meistens auf die Durchschnittswatt, aber wenn man dann doch einen höheren Wert ablesen will, dann hat man, sieht man ja die NP, also die Normalized Power. Jetzt wollte ich dich mal fragen, was hat es damit auf sich und ist die für mein Training in irgendeiner Form interessant oder ist die lediglich für einen Coach wie dich interessant, wenn du hinterher bei deinem Fahrer beispielsweise einen Wettkampf auswertest? Also wann ist diese Zahl wie wichtig und was sagt sie aus?
Das ist eine schöne Frage. Wer hat sie gestellt?
Christoph.
Liebe Grüße an Christoph. Erstmal muss man ja dazu sagen, dass auch die Normalized Power einfach ja nur ein errechneter Wert ist. Also das ist nichts, was, also es gibt eine Durchschnittsleistung. Ich fahre X Zeit und habe Y Leistung. Da stellt sich ja immer schon als erstes die Frage, und das geht so ein bisschen in die Richtung der Normalized Power, ob man, und das kannst du normalerweise bei jedem Power-Meter-Typus oder bei jeder Head-Unit einstellen, ob du bei der Durchschnittsleistung die Null mitzählen lässt, ja oder nein. Also im Sinne von, ich rolle an die Ampel an und habe 10 Sekunden lang keine Leistung. Mhm. Wird die in die Durchschnittsleistung mit eingerechnet, ja oder nein? So, und das ist für gewöhnlich eine Sache, also bei meinen Powermetern kann man das einstellen. Ich bin mir relativ sicher, dass man das mittlerweile wahrscheinlich bei jeder Head-Unit machen kann. So, und das geht ja auch schon so leicht in die Richtung, weil was die Normalized Power ja macht, ist zu versuchen, nicht nur einfach einen Durchschnittswert zu nehmen, sondern halt die getretene Leistung noch etwas realitätsnäher, sage ich vielleicht sogar mal, zu erfassen. Also Durchschnitt ist immer klar, ne? Ich lege eine Hand auf die Herdplatte, tue eine ins Eisfach. Das ist für den Durchschnitt erstmal völlig fein. Da gibt's gar nichts zu meckern. Aber für die Hände ist es halt eben scheiße. Und so ähnlich ist es beim Radfahren halt auch. Also ich kann jetzt, sagen wir jetzt einfach mal, 10 Minuten 300 Watt fahren. Und wir setzen das jetzt wegen mir mal, weiß ich nicht, mit der Schwellenleistung gleich, egal. Dann habe ich 10 Minuten eine Leistung, die ich an der Schwelle gleichmäßig fahre. Dann ist meine Durchschnittsleistung 300 Watt und meine Normalized Power wird sich wahrscheinlich nicht mal um einen Prozent abweichen, je nachdem, wie gleichmäßig ich diese 300 Watt fahre. Also wenn man das jetzt auch noch Indoor macht, vielleicht auf der Rolle, und man hat den Ergometer-Modus an und der steht auf 300 Watt, dann kann man sich relativ sicher sein, dass da die Normalized Power auf keinen Fall über 1% abweichen sollte oder 2% wegen mir. Wenn sie das tut, dann bin ich einfach nur nicht in der Lage, gleichmäßig zu fahren. Das wäre in dem Fall nicht gut. Also da ist das dann so eine motorische Frage und so weiter. So, jetzt die Normalized Power kriegt ja dann Relevanz, wenn ich diese 300 Watt nicht gleichmäßig fahre, sondern wenn ich halt statt 10 Minuten 300 Watt hingehe und aus 10 Minuten 10 einzelne Abschnitte zum Beispiel mache und ich fahre die erste Minute mit 200 Watt, die zweite Minute mit 400 Watt, dann die nächste wieder mit 200 Watt, dann die nächste mit 400 Watt. Das ist halt das Beispiel mit Herdplatte und Eisfach, ne? Da würde man auch sagen, so ja, es in der Mitte ist ja trotzdem 300 Watt, aber rein physiologisch ist das natürlich nicht richtig. Also rein physiologisch war das keine Durchschnittsleistung von 300 Watt, sondern rein physiologisch war das fünfmal irgendwie eine Minute hochintensiv, weit überschwellig, hoher Laktataufbau, weil auch eine Minute, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, also das akkumuliert sich, eine ganz andere Stoffwechsellage. Parallel dazu 200 Watt, also Laktatabbau, ganz entspannt Grundlagenbereich. Also auch wieder nicht irgendwie großartig beanspruchend. So, und was dann die Normalized Power macht als errechneter Wert, ist ja einfach hinzugehen und diesen Ausschlägen, die man dann hat, einen gewissen Mehrwert, wenn man so will, zu geben. Oder dann nochmal anders die Berechnungsgrundlage dahinter zu legen, wie dieser Ausschlag für dich selber gefühlt beim Thema Beanspruchung bewertet werden sollte. So. Punkt, weil da endet eigentlich schon die Wirksamkeit der Normalized Power, weil was die zum Beispiel garantiert nicht berücksichtigen wird, ist, wie du physiologisch ausgestaltet bist. Also die 400 Watt, ich bleibe jetzt die ganze Zeit bei diesem Beispiel, die 400 ja. Watt werden Mathieu van der Poel viel leichter fallen, als sie Egan Bernal fallen würden. Die werden aber jetzt in dem Fall auch über einen Kamm geschert. Also da habe ich wieder mein Durchschnittsprinzip, weil ich gehe halt hin und sage, also ich, man weiß ja nicht so richtig, wie der, also ich weiß zumindest jetzt nicht, wie der Algorithmus der Normalized Power aussieht, weil mir das immer relativ egal ist. Der Wert interessiert mich halt gar nicht. Also im Training spielt er für mich keine Rolle. Und wenn, würde er eine Rolle spielen, wenn ich ein Radrennen vor mir hätte, was ich analysieren sollte. Aber das habe ich im Moment nicht. Aber da kriegt das natürlich eine Relevanz, kommen wir gleich zu. So, und diese 400 Watt sind einfach für Mathieu van der Poel angenehmer, in Anführungsstrichen, als für Egan Bernal. Der müsste sich da mehr für strecken, weswegen für den das eigentlich nochmal anders wäre. Also richtig geil wäre eigentlich, wenn man der Normalized Power auch noch ein physiologisches Profil hinterlegen könnte. Mhm. Dass man sagen könnte, so weiß ich nicht, sobald du 10% überschwellig fährst, ist das für jemanden mit einer hohen glykolytischen Rate einfacher als mit jemandem mit einer niedrigen glykolytischen Rate. Das ist vom Prinzip her wie... Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, bei, vielleicht war es der Podcast mit richtig Testen, Feld, Labor und Indoor und hast du nicht gesehen. Das ist wie, wenn du jetzt einen FTP-Test machst über 20 Minuten und dann gibt's auch die, die eine niedrige Laktatbildungsrate haben, die möglicherweise in der Lage sind, diese Leistung dauerhaft auf einem gleichmäßig hohen Niveau zu halten, wohingegen, sorry, ich bringe jetzt nochmal das Beispiel von mir, weil, also... Kann ich vielleicht nochmal irgendwann, also packe ich jetzt nicht in die Shownotes, schaffe ich bis dahin nicht mehr, aber vielleicht kann ich mal einen kleinen Beitrag vom Öffentlichen über meinen elendigen FDP-Test letzte Woche. Aber da sieht's ja genauso aus, ne? Am Anfang so, ah geil, läuft richtig gut heute. Nach 4 Minuten so, nee, warte, vertan. Um sich dann durchzuwurschteln und dann irgendwann zu denken, komm, nur noch 3 Minuten, jetzt mach so. Und dann ja die Möglichkeit auch zu besitzen, und das ist jetzt gerade kein toller Benefit, ehrlich gesagt, die Möglichkeit zu besitzen, am Anfang ein bisschen Dampf zu geben und am Ende auch nochmal, aber dafür auch umso mehr abzufallen in der Mitte. So, also wie gesagt, ich werde das an anderer Stelle, vielleicht machen wir da nochmal einen kleinen Beitrag zu, wie man einen 20-Minuten-Test interpretiert oder sowas. So, und das ist halt das Prinzip der Normalized Power, also da irgendwo zu versuchen, diese Ausschläge ein Stück weit zu relativieren. Jetzt muss man ganz klar trennen zwischen Training und Wettkampf. So, Training kann man sich den Wert eigentlich von der Backe putzen, weil der überhaupt keine sinnvolle Notwendigkeit hat. Also ich sehe das halt sehr häufig, dass Leute hingehen und jetzt werden sich gleich viele angesprochen fühlen und auf dem Trainingsplan steht, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, 180 Watt G1-Bereich und das bitte 3 Stunden und man am Ende feststellt, oh, das war jetzt nur, weiß ich nicht, 155 Watt im Durchschnitt, aber die Normalized Power ist ja 178 Watt. Dann ist das ja völlig fein. Nee, ist nicht. Also überhaupt gar nicht, weil das deutet einfach nur an, dass du da reinhackst wie so ein Unmotorischer und wahrscheinlich nicht in der Lage bist, diese 180 Watt gleichmäßig zu fahren. Und dann solltest du auf jeden Fall an deiner Motorik arbeiten. Also um dafür zu sorgen, dass bei einer, bei der Intention einer gleichmäßigen Leistungsabgabe über einen Zeitraum von zum Beispiel 3 Stunden, solltest du dann auch in der Lage sein, das halbwegs gleichmäßig zu machen und dann nicht Auswüchse nach unten und nach oben zu haben. So, das darf eigentlich nicht passieren. Das ergibt sich ja zum Beispiel auch bei dem Thema Leertretzeit. Ne? Wir haben schon, also der Podcast trägt den passenden Namen, wir haben schon öfter über Leertretzeiten und so weiter gesprochen. Und das Prinzip ist genau das Gleiche. Also wenn du 180 Watt fahren sollst, und von den 3 Stunden fährst du schon mal 30 Minuten irgendwo weit unter 150, 120 Watt, was auch immer was, ja, dann hast du da die Trainingsvorgabe nicht eingehalten. Und nur weil du dir das am Ende über deine Normalized Power schön rechnest, weil du doch irgendwo bei irgendeiner Kurve mal reinhacken musstest im Antritt und so weiter, wird der Effekt des Trainings nicht besser, ne? Also deswegen kannst du das eigentlich schon mal streichen. Also klarer Arbeitsauftrag ist normalerweise... Vielleicht noch in Abhängigkeit der Topografie, sage ich mal vorsichtig, weil für Leute, die natürlich in sehr hügeligem Gelände leben und so, ist das ein bisschen schwieriger. Aber lieber erstmal zu schauen, dass man die Null mit einberechnet bei der Durchschnittsleistung und dann erstmal schaut, dass man die Junk Miles möglichst gering hält. Also die Zeit, jetzt will ich nicht sagen unter G1-Bereich, das wäre ein bisschen zu streng. Aber ich sag mal, so G1-Bereich findet da irgendwo statt, so bei 60, 65, 55% der Schwellenleistung. alles, was so merklich keine Leistung mehr ist, also so bei 40% und weniger, so ungefähr, dass man sich einfach mal anschaut, wie viel Zeit man in dem Bereich verbringt und das dann in Relation zur Trainingszeit setzt und sich überlegt, wie viel Prozente sind das jetzt eigentlich? Sind das eher 10%, was extrem gut wäre? Also und bei hügeligem Gelände nochmal natürlich umso mehr. Oder sind es vielleicht sogar 30%, was für viele normal sein wird? Und das ist dann einfach zu viel. So, und dann, wie gesagt, aber für sich selber so ein bisschen hingehen und eine Bewertungsgrundlage zu finden. Also wir beide, ne, Schleswig-Holstein, Hamburg, wir dürfen da nicht mehr als 15% stehen haben, weil wir haben außer Autobahnbrücken nichts, wo wir irgendwie eine Leerdrehzeit großartig haben sollten. Jemand, der jetzt aus dem Bergischen Land kommt, ja, der darf das dann anders bewerten. Aber auch der sollte schauen, wenn er dann einmal einen Ist-Zustand bestimmt hat, da dann möglichst diese Junk Miles ein Stück weit zu reduzieren. So, und deswegen hat die Normalized Power mit dem Training als solches eigentlich erstmal nichts zu tun, sondern was die dann ja tun soll, ist dein Rennen irgendwie anderweitig zu bewerten, wo man jetzt zum Beispiel auch sagen muss, du kannst jede Disziplin da rausstreichen, die relativ gleichmäßig funktioniert. Also Langstreckentriathlon, ja, dafür ist die Normalized Power nicht gemacht. Die Normalized Power ist gemacht für 60 mal 1,2 Kilometer rund um den Kirchturm, um am Ende nicht hinzugehen und zu sagen, ja, 60 mal rund um den Kirchturm heißt halt 4 Kurven, wenn ich eine Runde fahre, heißt halt 240 Antritte und am Ende steht dann eine Durchschnittsleistung, weil das ist dann wieder Herdplatte und Eisfach und so weiter ist dann, ne? Und das würde dann wenig Sinn machen. So. Und für solche Sachen kann das natürlich auf jeden Fall interessant sein, die Normalized Power heranzuziehen, wobei ich da zum Beispiel ehrlich gesagt auch immer rangehen würde und mir vor allen Dingen auch die Leistungsverteilung dann anschauen würde. Also ist ja auch wieder die Frage, wo kommt die Normalized Power her? Rührt die daher, dass du, die kann ja auch einfach daher kommen, dass du, bleiben wir beim Rund um den Kirchturm Beispiel, dass du ein relativ unerfahrener Fahrer bist und du kriegst das Prinzip mit Bremsen und Beschleunigen nicht hin. Also du bremst immer zu früh und musst dann auch immer zu früh beschleunigen und verlierst immer wieder den Anschluss an die Gruppe, an die Leute, die halt passen um die Kurve steuern und so weiter. So, und dann ist es natürlich auch kein Qualitätskriterium zu sagen, ich habe eine hohe Normalized Power, sondern es kann halt auch einfach heißen, dass du ja dich technisch-taktisch vielleicht nicht sauber aufhältst im Rennen. Ne?
Okay, genau. Also wir nehmen mit, Normalized Power kann uns im Training egal sein und ist ganz schön, um beispielsweise Rennergebnisse einzuordnen oder beziehungsweise zu sagen, wie groß war der physiologische Stress für meinen Körper dann tatsächlich, weil das kann sie ja.
Ja, also, genau. Und ich sag mal, ne, die Zukunft, also wenn einer gerade zufällig eine Trainingsplattform entwickelt und so weiter und so fort und eine Analyse-Software, lass mal quatschen, ob wir nicht da mal was Sinnvolles mit Physiologie und so einbauen, weil dann wird's eigentlich auch erst richtig, also finde ich, dann wird's erst richtig interessant. So, das könnte eine gute Maßnahme sein. Ansonsten ist es ein netter Parameter, der sicherlich auch ein gutes Hilfsmittel ist, aber ich finde es halt auch immer wichtig, dass die Einordnung passend da ist, weil das ist halt wieder so ein typisches Beispiel, was man immer häufiger beobachtet, dass der Wert erstmal immer schöner aussieht und deswegen ist er auch populärer. So, niemand weiß so richtig, was macht er jetzt eigentlich und wie kann ich den gerade bewerten, aber da der höher ist, und der ist immer höher, der kann nicht tiefer sein, das muss man ja mal dazu sagen, ne? Also er kann nicht niedriger sein als die Average Power. Deswegen sieht er immer schöner aus und dann gefällt er meistens auch besser und dann haut man immer irgendwie die Normalized Power in den Block. Aber ganz ehrlich, bei Mathieu van der Poel völlig fein, da kann man das gerne machen, ne? Weil so werden halt Radrennen gefahren mit extrem vielen Ausschlägen und da gewinnt halt auch der diese Ausschläge A am besten kann und B am besten verkraftet. Und das ist aber was anderes, als wenn jetzt man im Training irgendwie im Grundlagenbereich unterwegs ist. Dann ist halt die Normalized Power völlig irrelevant.
Mhm. Gut, dankeschön. Jetzt habe ich die nächste Frage von Diane aus der Schweiz. Und zwar, die fragt, und das schließt sich ein bisschen an das, was wir gerade besprochen haben, die fragt im Endeffekt, wie weit eigentlich die Wattmessung beim Laufen ist und ob man das in die Praxis also schon übertragen kann und wie man idealerweise das richtige Pacing beim Laufen auf der Ironman-Distanz schafft. Und daran anschließt sich die Frage, ob das bei dem Leistungstest gemessen wird, denn sie hat nämlich einen Gutschein bekommen für einen Leistungstest bei euch jetzt, so nach dem Motto. Das sind ganz, ganz viele Fragen und du darfst sie jetzt nicht enttäuschen, weil das war eine sehr, sehr nette Mail.
Man muss und, ja sagen, wie lange ist eigentlich Zeit? Weil das,
also hier bis der Hund wieder raus muss.
Bin ich jetzt hier 3 Stunden locker, kann ich mal noch. Nee, 3 Stunden schaffe ich nicht,
alles gut.
Auf die Bahn. Danke für die Frage. Man darf ja vielleicht einschränkend hinzusagen, ich kannte die Fragen vorher nicht unbedingt. Also du hast die passenden Fragen rausgepickt. Du bist ja mit dem roten Faden hier. Aber ich freue mich natürlich auch gerade um auf die Laufenfrage. Also erstmal, wenn wir beim Thema Wattmessung sind, dürfen wir schon mal erstmal einschränkend sagen, das ist eine Wattberechnung, keine Wattmessung. Das ist
beim Laufen jetzt.
Genau, das ist ein himmelweiter Unterschied im Vergleich zum Radfahren. Aber auch so ein Lerneffekt meinerseits, wenn man sich mittlerweile, also zugegeben jetzt gerade, ich habe keine Ahnung, ob es noch andere Powermeter als das Stride Powermeter gibt beim Laufen. Ich weiß es einfach schlicht nicht, weil ich auf dem Markt nicht drin bin. Ich kenne aber Stride Powermeter, aber die jetzt auch nicht allzu gut. Aber ich kannte die so von der Pike auf, so als sie das erste Mal auf den Markt gekommen sind, war das natürlich so ein Ding, das hat man einfach ausprobiert. Und das war dann so schlecht, dass man es auch sehr schnell wieder zur Seite gelegt hat. Jetzt gibt es den aber mittlerweile, oh Gott, ich weiß es wirklich nicht ganz genau, aber ich meine so in dritter, vierter Generation. Und der ist auf jeden Fall bedeutend viel besser, was so die Funktionalität angeht, als das so die ersten Versionen noch waren. So, wenn wir jetzt nochmal vielleicht überlegen, ganz kurz zur Einordnung, wofür ist denn Leistung eigentlich wichtig? Leistung ist ja der einzige objektive Parameter, den wir haben, den wir im Training uns zunutze machen können. Also Herzfrequenz ist es nicht, hat eine subjektive Ausprägung, und aufs Laufen bezogen, Geschwindigkeit ist es halt auch nicht, weil da gibt es unterschiedliche Untergründe, Steigungen, Gefälle, was weiß ich was, sodass das halt auch, also natürlich ist das objektiv, weil es nicht von dir selber subjektiv beeinflusst ist, aber es dient jetzt nicht immer als sinnvolle Trainingsmetrik, je nachdem, wo du halt deine normale Laufstrecke halt so hast, ne? Und die Bestrebung beim Laufen, die Leistung damit einzubringen, ist ja erstmal grundsätzlich schon mal eine sehr gute Idee, finde ich. Also, dass ja da irgendwas zu haben, was theoretisch zum Beispiel die Topografie irgendwie rausrechnet, auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich werde es noch ausprobieren passend, weil es ja, wie gesagt, dadurch, dass die neuen jetzt gut funktionieren, auch eine gewisse Relevanz hat. Es ist halt im Profisport spielt's, also sage ich ganz offen zugeben, keine Geige, weil da musst du halt einfach dafür sorgen, dass der Untergrund passt und deine Topografie passt. Du kannst halt nicht sagen, oh, ich bin aus Versehen irgendwo in die Voralpen gezogen, ich kann nicht flach laufen. Ja, das geht halt einfach nicht. Also das kannst du halt nicht machen. Aber ich glaube so, wenn du halt eine ordentliche Topografie vorliegen hast, dann kann dir das durchaus ein Hilfsmittel sein. Was man immer dann dazu sagen muss, ist, dass diese Leistungsberechnung natürlich vorrangig sich um dein Umfeld kümmert und weniger berücksichtigt, wie du jetzt gerade drauf bist. Also vielleicht da nochmal als Unterscheidung, das ist immer so ein bisschen beim Thema Laufökonomie und sowas. Du kannst zwei Sportler haben, die haben theoretisch beide die gleiche Sauerstoffaufnahme, die haben beide die gleiche Laktatbildungsrate und die haben beide das gleiche Gewicht, aber die haben eine sehr unterschiedliche Laufökonomie und deswegen eine sehr unterschiedliche Laufleistung. Ja, also mit dem Auto gesprochen, Motorleistung exakt gleich, Reifen sind die gleichen drauf, Fahrwerk ist auch das gleiche, so nach dem Motto, aber der Spritverbrauch, weil da gewisse Prozesse ganz, ganz anders laufen, ist um ein Vielfaches geringer als zwischen dem einen und dem anderen. Und wenn die so lange fahren sollen, bis der Tank leer ist, dann kann entweder der eine länger fahren oder schneller fahren quasi, ne, um den gleichen Spritverbrauch zu haben. Das als sehr plakatives Beispiel. So, und das sind natürlich alles Dinge, die eine Leistungsberechnung im Laufen halt außen vor lassen. Also der Sensor weiß nicht, wie deine Sehnen- und Bändersteifigkeit ist und wie ökonomisch du jetzt gerade läufst. Oder der weiß auch nicht, ob du irgendwann, also klar, der kriegt das vielleicht angedeutet über Schrittfrequenz und Schrittlänge oder sowas halt, aber der weiß jetzt nicht zwangsläufig, wie sich deine Ökonomie von Kilometer zu Kilometer irgendwie zum Beispiel verändert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Würde ich in halbwegs profiliertem Gelände leben oder trainieren, dann würde ich auf jeden Fall mit dem Gedanken spielen, mir so ein Teil mal zuzulegen, um dann vielleicht auch so gewisse Trainingsstrecken irgendwie abzulaufen und da einen Eindruck für zu kriegen. Aber du musst das auf jeden Fall immer für dich selber nivellieren. Also du musst für dich und deine Laufstrecke die Möglichkeit finden, da vielleicht sogar so eine Art Test zu machen. Also dass du sagst, weiß ich nicht, ich laufe jetzt immer die Strecke hier und wenn ich auf dem Untergrund laufe, dann mache ich mal einen kleinen Test, wie viel Leistung ich bei welcher Geschwindigkeit brauche und gucke, wie sich das halt verhält und kann dann vielleicht irgendwann auch einen Rückschluss darauf ziehen, dass ich bei Herzfrequenz XY Leistung YZ brauche und deswegen sich das Ganze ausgeht. ist zugegeben, bleibt aber schwammig. Also das wird jetzt nicht so, dass man wie beim Radfahren hingehen kann und sagen kann, 300 Watt sind 300 Watt. Ob es da windig ist oder es schneit, ist halt völlig egal. So, und Physiologie ändert sich auch nicht großartig, weil Effizienz oder Ökonomie beim Radfahren relativ stumpf ist. Von daher, Leistungsmessung beim Laufen wird nie an Leistungsmessung beim Radfahren rankommen. Da hat man keine Chance. Ich glaube, die Anschlussfrage war, wie das dann Richtung Pacing und so aussieht, ne, im Wettkampf.
Ja, das finde ich aber eine ganz spannende Frage, so generell. Also das gilt ja jetzt nicht nur für die Ironman-Distanz, sondern sehr wahrscheinlich auch schon für eine Mitteldistanz, vielleicht sogar auch schon für eine olympische Distanz, wie man sich daran getraut. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal sagen, wenn man Ironman macht und wenn es der erste ist, also das, was ich jetzt so ein bisschen auch von Patrick, von dem letzten Podcast gelernt habe, ist ja, dass man ja erstmal versuchen muss, überhaupt in diesen Lauf reinzukommen, ja. Also ich meine, man hat ja gerade beim Ironman schon einiges hinter sich, ja. Man ist ja schon einen Tag unterwegs. Also jetzt nicht Patrick, aber ich würde mal sagen, Age Cooper naja, vielleicht dann schon. Doch.
Ja, klar.
Und also sehr wahrscheinlich sind verschiedene länger unterwegs, als sie normalerweise arbeiten in Stunden. Und dann geht's zum Laufen. Und ich glaube, dann wird's, glaube ich, schwierig mit dem Pacing. Dann sollte man erst mal gucken, also wie man reinkommt, gell? Und dann kann man dann entscheiden, wie sich das anfühlt und ob man vielleicht nach 5 oder 10 Kilometern irgendwie in das Lauftempo kommt, wo man sonst seinen langen Lauf macht. Beispielsweise, das ist jetzt eine Andeutung. Ich
ja.
bin weit davon entfernt, Coach zu sein.
Es ist ja eine total tolle Vorstellung, dass man das so, also vor allen Dingen für einen Theoretiker, dass man das so plastisch angeht, dass man halt hinten raus hingeht und sagt, hier, und dann bist du in der zweiten Wechselzone und ab dann läuft es 250 Watt im Schnitt. Mhm. So, was, also da auch nicht irritieren lassen, Leistungswerte beim Laufen sind immer höher als beim Radfahren. Ne? Der Wirkungsgrad ist ein ganz anderer, also der Wirkungsgrad ist weit geringer als bei 25% liegend oder sagen wir mal 22 bis 25 wie beim Radfahren. Deswegen ist die energetisch zu erbringende Leistung natürlich immer viel größer, wenn es bei der Übertragung auf die Straße, wenn es darauf ankommt, weswegen sich da die Leistungswerte unterscheiden. Weswegen man auch, nur um es mal einmal gesagt zu haben, auf gar keinen Fall irgendwelche Schwellenleistungen gleichsetzen kann, ne, beim Radfahren und beim Laufen, also es sei gesagt. Und dann ist es aber natürlich genau so, dass du ich habe das ja gerade gesagt, das Bestreben wäre ja, eine Steuerung objektiver gestalten zu können. So, und wenn wir jetzt beim Wettkampf sind, dann ist ja der Marathon bei einem Ironman alles andere als objektiv. Also da geht ja keiner hin und sagt, kannst du mal hier ein bisschen sauberen Kniehebellauf machen, weil das sieht echt nicht mehr so schön aus bei Kilometer 27. Das wäre halt Theoretiker. Praktiker denkt sich, was ist denn mit dir nicht richtig? Ich bin hier kurz vorm Sterben. Ich mache hier gar nichts mehr. Ich bin froh, dass ich noch einen Fuß vor den anderen kriege. Und deswegen funktioniert das, also würde ich das nicht machen, dass ich die Leistungsmessung als Pacing für den Ironman nutze, weil erstens wirst du für gewöhnlich eine relativ flache Strecke haben, relativ flach, und dann kannst du, wenn du was Objektives haben willst, wieder auf die Geschwindigkeit zurückgreifen. Und ganz ehrlich, die Geschwindigkeit ist da irgendwas, was deutlich weniger anfällig ist. Da würde ich eher schauen, wie das Verhältnis von Herzfrequenz und Geschwindigkeit ist, als dass ich auf Leistung setzen würde. Also Beispiel, du bist am Anfang vielleicht noch, weiß ich nicht, die Übertragung vom Radfahren aufs Laufen fällt dir schwer. Du musst erstmal, wie du es gerade so schön gesagt hast, erstmal reinkommen in den Lauf, weswegen möglicherweise am Anfang die Herzfrequenz noch ein bisschen höher ist bei Geschwindigkeit X. Dann kommt noch Aufregung hinzu und du bist auch noch in der T2, das heißt, du hast auch noch Zuschauer um dich rum, die dich anfeuern und so weiter. Das erschwert das, also ist wunderschön, dass so ist, aber ist natürlich als Auswirkung auf die Herzfrequenz garantiert auch ein Einflussfaktor. So. Und dann wird sich das irgendwann einpendeln und dann würde ich deutlich eher auf die Geschwindigkeit setzen, weil mir würde jetzt spontan keine Ironman-Strecke einfallen, die so profiliert ist, also wirklich durchgängig profiliert ist, dass ich da auf Leistung setzen müsste und die Geschwindigkeit als solche nicht ausreichen würde. Also das sehe ich nicht so. Deswegen glaube ich, dass man da mit der Geschwindigkeit deutlich besser fährt, weil man weiß bei der Leistung halt dann nie so richtig, naja, was berücksichtigt die jetzt alles, ne? Also wie ist da die Auswirkung von Frequenz und Länge des Schritts und so weiter und fordert die dich dann am Ende vielleicht dazu auf, dass du irgendwie doch nochmal unnatürlich schneller laufen sollst, obwohl du gerade gar nicht dich danach fühlst, als dass du jetzt hier nochmal 10-20% Leistung irgendwie oben drauf packen solltest. Und ja, deswegen, ich würde es nicht tun. Ich würde dann eher, das ist aber vorgeschaltet, eher schauen, dass man in der Vorbereitung auf so eine Veranstaltung Fehlervermeidungssportart einfach auch ein Gefühl für die Geschwindigkeit entwickelt. Also das ist ja generell sowieso so ein Ding, bei dem man die Gadgets nicht im Weg haben darf, ne? Bei einem entsprechenden Körpergefühl. Und Körpergefühl würde ja heißen in dem Fall, wie fühlt sich denn zum Beispiel ein langer Koppellauf über 1,5 Stunden an in der letzten halben Stunde oder sowas bei Geschwindigkeit, keine Ahnung, 4,20 auf dem Kilometer, so nach dem Motto halt, ne? Weil das ja dann vielleicht irgendwann, also das soll ja vom Szenario her dem Wettkampf ähnlich sein und soll dir als Athlet ja die Sicherheit geben, alles klar, ich bin, weiß ich nicht, bin 2 Stunden, 2,5 Stunden Rad gefahren, habe da darauf 1,5, 2 Stunden gekoppelt, bin das gelaufen auf den ersten 10 mit 4,45, dann mit 4,30, dann mit 4,45, habe mich super gefühlt, habe mich gut verpflegt und so weiter und so fort. Und dann weißt du ja für dich, okay, das ist eine Sache, die kam der Wettkampfrealität halbwegs nahe. 4,30 hat sich immer noch total fluffig angefühlt, konnte ich gut machen. Und dann kannst du das abspeichern für dich, für deinen Wettkampf. Und dann würde ich mich nach den 4,30 richten. Wenn du dich jetzt nach den 300 Watt richtest, die du gelaufen bist, als du die 4,30 gelaufen bist. Ja, das kann klappen. Aber da ist die Frage, ob zu Hause die 4,30 auch wirklich genau das gleiche sind wie im Wettkampf, die 4,30. Ne? Also bei der Geschwindigkeit ist das so, natürlich. Aber ob das mit der Messung dann auch immer so bei 1 kommt und ob du dahinter wirklich einen validen Wert rausbekommst, der dahingehend valide ist, als dass der zu Hause genauso aussieht wie auf der Wettkampfstrecke, weiß ich nicht. Also das finde ich, wäre mir ehrlich gesagt viel zu viel Risiko, das würde ich so nicht machen.
Genau. Ist denn, jetzt kommt die Frage von mir, ist denn die Herzfrequenz bei einem Ironman, bei dem abschließenden Marathonlauf noch wirklich ein Parameter, der für mich in irgendeiner Form interessant ist, oder ist da mit Glykogenverarmung, Thermoregulation, sprich Überhitzung, bin ich da eh schon in einem Bereich, wo mich die Herzfrequenz eh nur irritiert, weil sie nie annähernd das ist, was sie beispielsweise bei einem langen Lauf oder bei einem Koppeltraining ist.
Ja, also das, was du sagen willst, ist total richtig, aber sie sollte dich trotzdem nicht irritieren, finde ich, ne? Weil, ich sag mal, wenn so ein so wichtiger subjektiver, und ich sag's nochmal, das ist ein ganz wichtiger subjektiver Parameter, also nur weil irgendwer Leistungsberechnung für den Schuh entwickelt hat oder Parameter am Rad, heißt das nicht, dass solche Parameter wie Herzfrequenzen auf einmal komplett ins Hintertreffen geraten. Und wenn so ein wichtiger Parameter komplett aus den Angeln ist, dann ist das ja auch immer ein gewisses Signal. Also ich mache ein Beispiel, du läufst los und deine Herzfrequenz ist deutlich zu hoch im Vergleich zu dem, was du sonst von zu Hause gewohnt bist, bei immer in Relation zu einer gewissen Geschwindigkeit, ne? Bei, was weiß ich, oberem G1-Tempo, um es mal plastisch in Trainingsbereichen auszudrücken. So, und du läufst los und die Herzfrequenz ist zu hoch. Dann kannst du dir immer die Frage stellen, warum ist das jetzt eigentlich gerade so? Und dann solltest du alle Faktoren einmal kurz durchdenken, die damit in Verbindung stehen. Beispiel, du hast auf dem Rad in der letzten Stunde deinen Koffeinshot genommen. So, und hast dir irgendwie, weiß ich nicht, 250 Milligramm Koffein reingepfiffen, ja, dann ist völlig normal, dass die Herzfrequenz hoch ist, weil das ist das, was du wolltest. Du wolltest wach sein, ne, wenn du losläufst. Und dann ist es fein, wenn es so ist. Und dann abgehakt, passt, darf ruhig also ein bisschen höher sein. Dann brauchst du nicht logischerweise langsamer laufen, zwangsläufig, also je nach Relation jetzt gerade, ne? Wir reden jetzt hier von 3, 4, 5 Schlägen vielleicht als gewohnt oder sowas. Jetzt nicht 10, 15, dann wird es irgendwann schwierig. So, und dann hast du die Frage für dich beantwortet, hast dein Körpergefühl ja auch walten lassen, weil das hat dir ja erstmal das Tempo vielleicht schon mal vorgegeben. Geschwindigkeit passt, bist du gewohnt von zu Hause, Herzfrequenz 3 Schläge höher, weil Koffein supplementiert, okay, kannst du machen. So, wenn die jetzt beim Loslaufen schon im Keller ist und du kriegst die gar nicht mehr hoch und du fühlst dich auch so irgendwie vielleicht leicht ermattet und so weiter, ja, dann musst du dich natürlich fragen, wo der Haken ist, ne? Ob da wirklich vielleicht schon eine deutliche Glykogenverarmung vorliegt, was natürlich zu Beginn des Laufens auf gar keinen Fall sein sollte, ne? Also da sollte der Kohlenhydratspeicher schon noch richtig gut gefüllt sein. Und deswegen würde ich empfehlen, also das ist jetzt so ein generelles Ding, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit der Leistungsmessung beim Laufen zu tun, aber bevor man sich zu vielen Metriken widmet, vielleicht hätte das ja das Schlusswort des Q&A-Specials sein können, die einem noch mehr und noch mehr und noch mehr Input geben, manchmal auch so ein bisschen back to the basics und die Dinge wirklich gut verstehen, die dann auch wirklich richtig gute Aussagekraft haben. Wie, klar, Leistung auf dem Rad, beim Laufen schon mit ganz vielen Abstrichen, als aber auch Herzfrequenz. Und das ist schon immer noch ein ganz, ganz wichtiger Parameter. Und auch, und das, also ich finde, Patrick hat das ja letzte Woche im Podcast wahnsinnig gut erklärt, auch halt Körpergefühl. Also wenn du das, also jeder zweite Triathlet mindestens wird sich jetzt gerade angesprochen fühlen, wenn ich sage, ja, und nach der zweiten Wechselzone bist du zu schnell losgelaufen. Weil das für gewöhnlich immer das ist, oder häufig das ist, was passiert, dass man einfach euphorisch und rein in die letzte Disziplin und man ist auch noch halbwegs gut drauf. Also man hat sich jetzt nicht komplett in den Keller gefahren, was dann natürlich auch irgendwie problematisch ist. Dann läuft man zu schnell los und dann, ja, dann lauf. Dann sieh zu, dass du erstmal 2-3 Kilometer so läufst. Und das ist zum Beispiel auch immer das, was ich sage. Guck nicht in den ersten 1-2 Kilometern auf die Uhr, sondern hör in dich rein und überleg für dich, ob das jetzt gerade ein cooles Gefühl ist, wenn du jetzt hier so läufst, wie du da gerade läufst. Und dann geh irgendwann hin bei Kilometer 3-4, guck das erste Mal auf die Uhr. So, und wenn du da feststellst, du bist 20 Sekunden zu schnell auf jedem Kilometer gelaufen, den du hinter dir hast, ja, dann regulier das ein Stück weit, fang an, dich zu verpflegen. Trink was, iss was und so weiter. So, und dann kriegt das auch so ein bisschen, jetzt will ich gar nicht sagen theoretisch oder so, sondern das gehört ja zur Praxis genauso dazu, aber dann bekommt das halt so ein bisschen, da kommt so der Leitfaden da irgendwie rein. Da überlässt du dann nichts mehr dem Zufall, sondern gehst halt hin und führst halt Kohlenhydrate zu. Aber die brauchst du nicht auf den ersten 3 Kilometern. Da kannst du auch einfach mal laufen lassen. So, und dann lass mal dein Körpergewicht walten und guck nicht zu viel auf die Uhr, weil das beobachtet man, finde ich, halt sehr häufig, dass Athleten dir sagen, ich bin zu schnell losgelaufen, weil meine Herzfrequenz war hoch. Ja, was willst du denn machen? Da stehen, je nach Rennen, in dem du unterwegs bist, tausende Zuschauer am Rand, die dich anfeuern. Du bist voll mit Adrenalin, weil du gerade durch irgendeine Wechselzone gerast bist und so weiter und so fort und begibst dich gerade auf die 42 Kilometer Marathon bei einem Ironman. Ja, dass da deine Herzfrequenz nicht wie zu Hause ist im Schwarzwald, wenn du ein bisschen durch die Gegend gondelst, ja, das ist völlig klar. Also absolut normal und deswegen auch total in Ordnung. Ne? Aber lieber auch da back to the basics und diese Dinge richtig machen, als da zu sehr sich von irgendwelchen Gadgets leiten lassen. Und dann auch da ein Gefühl für entwickeln, Herzfrequenz bei bestimmter Geschwindigkeit in unterschiedlichen Szenarien, also auch mal Glykogen verarmen, was ja im Training vorkommt. Also wenn du eine Stunde koppelst auf wir sind jetzt bei Ironman-Athleten, ne? Also jetzt auch im Hobbybereich, deswegen jetzt bitte nicht als olympische Distanzler erschrecken, wenn ich solche Trainingssachen sage, aber wenn du jetzt nach einer 3,5-stündigen Radfahrt deinen 1,5-stündigen Koppellauf vor dir hast, ja, dann wirst du den auch zwangsläufig in der Glykogen verarmter machen, zumal du die 3,5 Stunden auf dem Rad garantiert nicht so füllen wirst, also energetisch füllen wirst, wie du das im Rennen unbedingt machst, ne? Zumindest nicht jedes Mal. Und dann weißt du ja auch, Szenario, leichte Glykogenverarmung oder vielleicht sogar größere Glykogenverarmung, wie deine Herzfrequenz bei gewisser Geschwindigkeit jetzt gerade reagiert.
Okay, gut. Daran anschließend eine weitere Frage zum Laufen, die ich persönlich sehr spannend finde, die wird von einer Frau gestellt, denn Bettina, die gibt selber zu, dass sie eine sehr langsame Sportlerin ist. Sie will das als Hintergrund für die Frage haben, aber ich glaube, so langsam ist sie nicht.
Weil ich wollte gerade sagen, das ist jetzt, Bettina, sei dir ganz sicher, ich gehe jede Wette darauf, eine 97% der Weltbevölkerung langsamer sind als du. Das sei schon mal gesagt, ja.
Also Bettina möchte im Endeffekt wissen, wenn sie GA1-Tempo laufen soll, dann schafft sie es nicht, die vorgegebene Herzfrequenz zu halten, beziehungsweise ihr Schritt fühlt sich nicht gut an. Dann ist jetzt ihre Frage, ob es eine Alternative wäre, schneller zu laufen, mit einem gefühlt angenehmeren Schritt und darauf zu hoffen, dass mit steigender Fitness die Herzfrequenz runtergeht. So, das ist mal der erste Teil ihrer Frage.
Und ganz kurz, nur damit ich es richtig verstehe, also sie schafft es nicht, die Herzfrequenz nach oben oder nach unten hin einzuhalten. Also sie läuft zu schnell.
Also im Endeffekt die Herzfrequenz wäre zu hoch, wenn sie einen angenehmen Schritt laufen würde. Dann wäre ihre Herzfrequenz zu hoch.
Verstehe ich. Und wie hat sie die, weißt du, wo die Ermittlung herkommt?
Wahrscheinlich. Genau, das geht daraus nicht hervor.
Kein Problem.
Das Problem, was ich da halt auch sehen würde, wenn sie jetzt natürlich mit 180 oder 220 minus Lebensalter, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Formeln es gibt, so nach dem Motto, also egal, wenn ich eine dieser Pauschalformeln bei meinem Alter machen würde, dann dürfte ich auch nicht mehr loslaufen, weil ich, glaube ich, noch immer ein sogenannter Hochpulser bin. Und dann fällt es mir auch nicht leicht, also ich kann auch 3 Stunden lang eine Herzfrequenz von 180 haben, ohne dass ich umkippe.
Gab es auch einen zweiten Teil der Frage?
Die ist relativ lang. Ich würde erstmal den ersten Teil nehmen, weil das Problem hat sie natürlich dann am Berg auch und das Problem hat sie beim Radfahren auch und dann hat sie noch ein Problem mit dem langen Lauf, der auch darauf begründet ist, dass sie natürlich sehr langsam läuft. Ich würde mal erst die erste Frage, weil die finde ich spannend.
Ja, absolut. Übrigens, Herzfrequenz hatte ich beim FTP-Test von 180. Über 20 Minuten, also 220 minus Lebensalter bei maximaler Herzfrequenz, das wäre dann 186. Und dann bin ich aber, dann wäre ich aber tot jetzt auch. Die Herzfrequenz als solche ist ja kein leistungsbeschreibendes Kriterium. Also so wie ich sie abgefeiert habe, so wenig, also zu Recht, wie ich finde, dass ich sie abgefeiert habe, auch ein schöner Satz. Aber sie ist halt, sie hat halt erstmal nichts mit einer Leistungsbeschreibung zu tun. Also ob die Herzfrequenz hoch oder niedrig ist, sagt für gewöhnlich erstmal nichts davor, nichts dazu aus, ob man jetzt irgendwie fit oder nicht fit ist. Ne? Das sei schon mal ganz klar gesagt. Und auch nicht, weiß ich nicht, je niedriger die ist, desto besser und je höher, desto schlechter oder so, das ist kompletter Kokolores. Was natürlich passiert ist, dass diese subjektive Herzfrequenz in Verbindung zu einem objektiven Parameter, wie der Geschwindigkeit zum Beispiel, sich verändern kann. Also es ist gut möglich, dass du, wenn du jetzt läufst oder Rad fährst, eigentlich egal, ob du jetzt Leistung oder Geschwindigkeit nimmst, eine bestimmte Intensität fährst, definiert über die Leistung oder die Geschwindigkeit, und du hast vielleicht noch zu Beginn deines Trainingsblocks da irgendwie, weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach 160 Watt stehen, und nach 3 Monaten fährst du die gleiche Leistung oder läufst die gleiche Pace, aber du kommst nicht mehr Richtung 160, sondern endest bei 145 im Durchschnitt, dann ist das völlig normal, und das ist dann schon eher etwas, was quasi als leistungsbeschreibendes Kriterium gelten könnte. Also die Veränderung oder die Entwicklung der Herzfrequenz in Bezug zu einem objektiven Parameter, aber ausschließlich für dich selber verglichen. Also jetzt nicht als Pauschalaussage oder sowas in der Art halt, ne? So, und wenn man das jetzt halt herannimmt, dann, und das bezieht auf die Trainingsbereiche, das, was Bettina halt auch meint, dann muss man sich das ja ungefähr so vorstellen, dass du deine Trainingsableitung ja anhand von Geschwindigkeit und von Herzfrequenzen haben kannst. So, und das ist beim Laufen, das ist schon mal so der erste Punkt, der beim Laufen recht tricky ist, weil die Frage ist halt immer, also erstens, wovon leitest du es ab? Da haben wir jetzt eben gesagt, bei Bettina wissen wir es nicht ganz, aber kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Und zweitens dann natürlich auch, wo reproduzierst du das denn? Weil du ja jetzt hier keine wirklich objektive Leistung hast. Also Geschwindigkeit ist es, ja, aber sobald du da, weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Test machst im Stadion auf der Laufbahn und du gehst hin und machst da einen 20-Minuten-Test oder sowas halt und leitest davon ab und läufst danach auf Asphalt, dann kann es schon mal gut sein, dass die Geschwindigkeit einen Unterschied hat, aber die Herzfrequenz vielleicht nicht so, und dann passt das Verhältnis gegebenenfalls schon nicht mehr so ganz. Lange Rede, kurzer Sinn, auch da bei der Ermittlung, ne, wenn wir jetzt mal uns die Trainingsbereichsermittlung rannehmen, dann gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst das im Labor testen, du kannst eine Leistungsdiagnostik bei uns machen, dann kriegst du eine Herzfrequenz, du kannst, oder auch eine Geschwindigkeit, ist klar. Du kannst aber also genauso gut in dem Fall auch einen Feldtest machen, oder du kannst einen 10-Kilometer-Lauf machen, oder, je nach Leistungsfähigkeit halt auch. Das finde ich immer wichtig dabei, ne? Also du würdest jetzt mit einem eher Anfänger nicht hingehen und einen 10-Kilometer-Lauf als Leistungstest machen, weil der das vom Pacing her nicht so gut hinbekäme. Für einen ambitionierten Läufer oder einen guten Läufer ist das auf jeden Fall ein probates Mittel, ne? So, und du wirst aber immer die Situation haben, egal was du testest, also auch ein Labortest ist bei der Ableitung nicht schöner, weil der Labortest, sage ich auch immer wieder, findet statt auf dem Laufband, mit einer Spiromaske auf für gewöhnlich, bei 1% Steigung und so weiter und so fort. Also das Ziel einer Leistungsdiagnostik, kleiner Exkurs, ist ja nicht rein deine absolute Leistungsfähigkeit festzustellen. Also das ist schön in der Vergleichbarkeit von Labortest zu Labortest, aber das Ziel einer Leistungsdiagnostik ist zu wissen, wo kommt denn die Leistung her und wie setzt die sich denn zusammen und wie ist denn das physiologische Profil davon und was muss ich denn verändern, um beim nächsten Mal schneller laufen zu können zum Beispiel. Und das gibt dir natürlich keinen Test draußen in der Praxis, sondern das kannst du halt nur über diverse sportwissenschaftliche Messgeräte bestimmen. So, aber diese Anfälligkeit für die Trainingsableitung ist da eigentlich genauso da. Also was ich ganz klar machen würde, wenn ich die Trainingsbereiche ermitteln wollen würde, dann würde ich mir erstmal ein valides Testverfahren suchen. Also vielleicht sogar angefangen, versuche mal ganz unten anzufangen, bei echten Anfängern mit irgendwelchen Konkoni-Tests. So, ich weiß nicht mehr genau, wie die ablaufen, aber wie schnell kannst du die 3000 Meter laufen? Ist das Konkoni? Sorry, das war nie, ehrlich gesagt, nicht meins, egal. Aber halt so gewisse Dauertests, ne, wo du dann sagen kannst, die dauern halt länger als 8, 9, 10 Minuten im besten Fall, so dass du dahinter eine Ableitung von treffen kannst. So, und wenn du, oder halt einen 10-Kilometer-Lauf und so weiter. Und wenn du dann die Ableitung hast, dann hast du ja für gewöhnlich eine Ableitung von Geschwindigkeit und von Herzfrequenz. So, und dann, oder auch im Zuge der Leistungsdiagnostik. Und dann würde ich aber immer noch hingehen und so ein bisschen 5 gerade sein lassen, wenn es dann an die Umsetzung im Training geht. Und ganz ehrlich, ganz viel auch da auf die Karte, auch ein bisschen auf die Karte Körpergefühl setzen, weil wir müssen uns ja überlegen, wovon sprechen wir? Wir sprechen von der Herzfrequenz als subjektiven Parameter und wir haben jetzt alleine eben schon Koffeinsupplementierung ins Spiel gebracht, Glykogenverarmung ins Spiel gebracht. Ich nehme mal noch hinzu Tageszeit, biologischer Rhythmus,
Stress,
Phase, Zyklus bei Frauen im ganz Speziellen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Unterschiede, die ja wahnsinnig auf die Herzfrequenz einwirken. Weswegen eine Frau niemals hingehen kann und sagen kann, yo, hier, 5 Minuten auf dem Kilometer ist mein G1-Bereich bei 155 Herzfrequenzschlägen. Nee, das kann alleine in Abhängigkeit des Zykluses schon so unterschiedlich sein, dass das als Bewertungskriterium so, da gibt's kein gut oder schlecht, sondern dann würde ich einfach, und deswegen werden ja Trainingsbereiche für gewöhnlich auch in einer gewissen Range angegeben. Und gerade beim lockeren Lauf ist die riesig und das soll auch so sein, um dem Sportler die Möglichkeit zu geben, selber ein Stück weit zu variieren und halt ganz klar sagen zu können, der morgendliche Nüchternlauf, oh Gott, ich habe das Wort gesagt, der morgendliche kohlenhydratarme Lauf geht halt, ich sage jetzt mal, mit einer Herzfrequenz einher, die vielleicht 8 Schläge niedriger ist als der gut geladene, kohlenhydratgeladene Nachmittagslauf zum Beispiel. Dann ist das völlig fein und dann ist es auch so. Wenn du dich bei beiden Läufen trotz unterschiedlicher Herzfrequenz gut fühlst, dann tu das. Aber auch zum Beispiel da würde ich sagen, die Geschwindigkeit variiert halt auch. Weil du musst morgens glykogenverarmter nicht die gleiche Geschwindigkeit laufen wie nachmittags, sondern du kannst da gerne hingehen und 5 oder 10% von deiner Geschwindigkeit auch mal runternehmen, weil die Beanspruchung natürlich umso größer ist durch eben die vorliegende Glykogenverarmung. Da kannst du dann vielleicht auf deine Herzfrequenz auch noch ein bisschen mehr hören, als du das sonst tun würdest, wenn man so will. Wichtig dabei, sorry noch einmal, lass uns mal, wir gehen einfach mal hin und führen gerade eine dritte Trainingsmetrik nochmal deutlicher ein. Auch wenn es wahnsinnig unsexy ist, weil man es nicht kaufen kann und es nicht irgendwie bei Instagram beworben wird. Aber es gibt halt Objektivität, also Geschwindigkeit oder Power-Output, Herzfrequenz, Körpergefühl. So, und das ist halt wichtig. Also das ist halt ein ganz, ganz extrem wichtiger Parameter. Und wenn Bettina sagt, ich laufe bei 5 Minuten auf dem Kilometer und das ist mein Wohlfühlbereich und dafür kann ich locker irgendwie eine Stunde laufen und bin danach tiefenentspannt, ja, dann ist es geil. Dann hat Bettina alles richtig gemacht und wenn da manchmal eine Herzfrequenz von 158 und manchmal von 152 steht, nett, gut zu wissen, abgespeichert auch da zahlt aufs Körpergefühl ja ein, ne, dass man auch so ein bisschen abgleicht, wie ist mein Körpergefühl gerade dazu, warum ist jetzt gegebenenfalls die Herzfrequenz höher, habe ich 2 Kaffee getrunken oder keinen und dann ist das super. Ja. Also da immer so ein bisschen solche Trainingsbereiche nicht als sklavische Einordnung sehen, sondern mehr so als Richtwert, sage ich mal, Einordnung.
Wenn jetzt jemand mit dem Triathlon anfängt und von einer ganz anderen Sportart kommt und generell mit dem Laufen jetzt Probleme hat, vielleicht auch über den Bewegungsapparat oder weil er nie in seiner Jugend gelaufen ist, keine leichtathletische Vorbildung hat, ist da noch was dran, dass man sagt, man lernt erstmal das Laufen sauber und dass es irgendwie schön aussieht und sagt, okay, ich laufe 3 Minuten, mache dann eine Minute Laufpause und gehe nur und laufe dann wieder 3 Minuten sauber, was mir mal ein Physiotherapeut geraten hat, weil bei mir irgendwie alles schief war und sagte, konzentriere dich lieber auf eine Lauftechnik. Wenn die eher überschwellig, also wenn es eine überschwellige Intensität für dich ist, dann lauf nur so lange du das kannst und geh dann wieder, erhol dich und lauf dann wieder, aber sauber und konzentriere dich auf deinen Laufstil. Könnte das auch eine Möglichkeit sein, weil ich weiß, früher gab es mal so Bücher, Marathonlaufen mit Gehpausen, ja, das waren mal irgendwie vor 10 oder 20 Jahren war das der echte heiße Scheiß so, ja, Marathon mit Gehpausen und so. Ist das, kann das eine Möglichkeit für einen Einsteiger sein oder für bewussten, langsameren Läufer, dass er sich an Volumen rantastet?
Ja, voll. Ich finde das total gut und total wichtig. Und ganz ehrlich, ich schreibe auch Spitzensportlern in den Trainingsplan, vielleicht bei einem 2-stündigen Lauf nach 1 Stunde 15 Mal anzuhalten, sich kurz einmal, ich will jetzt nicht sagen, also wenn ich jetzt sage, durchzudehnen und sich zu deblockieren, dann ist das therapeutisch eine Katastrophe, was ich sage. Aber was ich sagen will, ist, aus dem laufenden Bewegungsmuster rauszukommen, einmal ganz kurz sich zu lockern, gewisse, weiß ich nicht, Muster, die sich eingeschlichen haben, zu lösen. Also vielleicht mal kurz einmal den Hüftbeuger bearbeiten, die hintere Kette und so weiter und so fort und dann weiterlaufen. So, und dann aber die letzte Dreiviertelstunde so wie du es passend gesagt hast, ich bin kein Fan von schön laufen. Also schön habe ich nichts von. Das sieht zwar toll aus, aber es ist schön, setzt sich relativ selten in Geschwindigkeit um. Aber ich verstehe, was du meinst. Um dann aber mit sauberer Technik irgendwie den Rest zu machen. Und das habe ich, also gefühlt würde ich sagen, habe ich das auch schon jedem aufgeschrieben, der sich so auf einen Ironman vorbereitet. Weil was ja passiert ist ja, und ich komme gleich nochmal zu den Einsteigern, aber ich will nur damit deutlich machen, also die Bewandtnis quasi auch anhand der, nicht nur anhand der Einsteiger, sondern derer, die sich auf einen Ironman vorbereiten. Was ja passiert ist ja, irgendwann schleichen sich ja Ermüdung und Co. ein. So, und dann läufst du. Und dann ist ja eigentlich nur die Frage, wo als erstes die Schwachstellen auftauchen. So, und die Schwachstellen sind für gewöhnlich immer ja als erstes die, sagen wir mal, Muskelgruppen oder die strukturellen Dinge, die selten von dir gut beansprucht sind. So, wenn du jetzt ein Ironman-Athlet bist und du hältst nicht viel von Stabi- und Athletiktraining und Co. oder von Krafttraining, Maximalkrafttraining, was auch immer, dann wird es schon mal so sein, dass du gewisse Muskelgruppen, ja, die laufen halt so mit. Und die werden sicherlich auch ein kleines bisschen trainiert beim Laufen, aber so richtig halt nicht. Also nimm dir zum Beispiel mal die kleinen Glutei oder so deine Abduktoren oder sowas, ne? Also Abduktor ist quasi das am, vereinfacht erklärt jetzt gerade, ich bin kein Physiotherapeut, aber am Becken, so die Muskulatur, die dafür sorgt, dass du dein Bein ab, also weg vom anderen Bein bewegen kannst. Und die hast du natürlich in einer normalen Bewegung im Becken, wenn du läufst, sind die ja auch immer zwangsläufig im Einsatz, ohne aber, dass sie aktiv mittrainiert werden. Also du tust da nicht extra was für jetzt, sondern sie laufen halt einfach nur mit. So, und es kann gut sein, dass die nach einer gewissen Dauer halt einfach ermüden, früher als deine toll trainierte Wadenmuskulatur oder dein toll trainierter Oberschenkel vom Radfahren oder. So, und du dann einfach irgendwo mehr Beckenbewegung hast, mehr Ausschlag hast und so weiter und so fort, unsauberer läufst, mehr sitzt, weniger Hüftstreckung hast, etc. pp., alles, was so dazugehört. So, und dann schleicht sich ja zwangsläufig irgendwas ein, was im besten Falle dich nur langsam macht, im schlechtesten Falle dich verletzt. So, und das ist genau das, was du nicht haben willst. Und deswegen willst du vielleicht ja irgendwo zwischendurch mal dafür sorgen, dass du auch diesen kleinen Muskelgruppen jetzt zum Beispiel mal die Möglichkeit gibst, sich ganz kurz zu erholen und auch zurück zu der sauberen Technik zu kommen, bei denen du, weil du bewegst dich ja sonst in so einem Teufelskreis, die ja noch mehr beanspruchst, die Muskulatur am Becken, weil du eben mehr wackelst in der Hüfte, weil du eben schon langsam ermüdet bist, dann müssen die noch mehr arbeiten, obwohl die schon eine Stunde am Rödeln sind und so weiter. Sehr vereinfacht erklärt jetzt. So, und das, deswegen finde ich das auch auf langer Strecke und bei gut trainierten und ambitionierten Athleten wichtig, auch dieses Bewegungsmuster zu lösen. Wir versuchen das hier im Trainingslager so zu handhaben, dass spätestens an jedem zweiten Tag der Athlet nach einer längeren Radausfahrt zum Physio geht, damit auch da die Bewegungsmuster des Radfahrens gelöst werden, weil viel Radfahren heißt halt immer geringer Hüftwinkel, alles sehr eng geschlossen und so weiter und so fort, Oberschenkelmuskulatur und Hüftbeuger toll trainiert und dann, schwupps, sollen die beim Laufen auf einmal wieder lang sein, so nach dem Motto halt, ne? Und das klappt halt für gewöhnlich nicht so. Und deswegen musst du auch da dafür sorgen, dass du da gegenarbeitest. Und das klappt halt therapeutisch mit Off-Bike-Training und so weiter und so fort. Aber halt auch, wie gesagt, mit so Kleinigkeiten. Also das muss jetzt nicht jedes Mal so sein, dass man da einen Physiotherapeuten an der Hand hat, sondern das kann man auch, da kann man auch viel selber schon für tun.
Die Frage, die sich da noch drauf anschließt, war...
Warte, ganz kurz, einmal noch zu den Anfängern, ne? Ja. Weil mir das ganz wichtig ist, ehrlich gesagt. Weil ich da finde, also erstens einmal kurzer Appell, dass man sich nicht davon verleiten lässt, was andere Leute so tun und dass die dauerhaft laufen und so weiter und so fort. Ne? Also jeder hat mal klein angefangen und das Anfangen ist viel, viel geiler als nicht anzufangen. Und deswegen halt gerne hingehen und auch da ganz viel, also wenn wir nochmal bei meinen tollen drei Trainingsmetriken sind, die ich eben eingeführt habe, einfach noch viel mehr das Körpergefühl walten lassen. So, objektive Parameter wie Geschwindigkeit, Strecke, Dauer, komplett wegschmeißen. Völlig egal am Anfang. Laufen, einfach nur machen. So, und am besten am Anfang halbwegs entspannt, so wie es halt eben gerade entspannt geht, was ja auch immer ein blöder Satz ist für einen Laufanfänger. Also jeder Laufanfänger weiß, was ich meine. Laufen ist nie entspannt am Anfang. Und wenn das eben nicht entspannt ist, ja, dann halt einfach nach 2 Minuten eine halbe Minute gehen oder so und dann wieder loslaufen. Und dann am Anfang irgendwann hingehen und nicht 2 Minuten laufen und 1 Minute gehen, sondern 3 oder 4 Minuten und 1 Minute oder wie auch immer. Und das erstmal so über die Schiene versuchen. und ganz viel aufs Körpergefühl hören. So finde ich an der Stelle viel, viel wichtiger, als sich von irgendwelchen Geschwindigkeiten oder was auch immer was beeinflussen lassen. Und deswegen eine arschgeile Idee und überhaupt nichts Verwerfliches, da Gehpausen einzulegen. Mhm. Eine total gute Sache.
Würdest du so weit gehen, dass jemand, der sich, also weil du sprachst jetzt von Körpergefühl, soll man sich dann auch so ein bisschen mit dem Körpergefühl befassen und sich mal diese Skala angucken? Also früher war die ja, glaube ich, von 1 bis 20, mittlerweile gibt es die von 1 bis 10, dass man wirklich sagt, okay, gut, also 10 ist wirklich, ich sage jetzt mal, der SB-Bereich, den wir aus dem Radfahren kennen, aber 4 und 5 sind noch leicht und ab 6 wird es dann anstrengender. Also 5 ist obere GA1 oder GA1-Bereich, 6 und 7 sind GA2. Also dass man da eine Einordnung hat, oder würdest du einfach komplett auf die Subjektivität gehen? Weil diese, ich glaube, da gibt es so einen Fachbegriff, ich komme jetzt nicht drauf.
Und die Borg-Skala?
Ja, es war ursprünglich die Borg-Skala und wie gesagt, die ist jetzt runtergebrochen von 20 auf 10. Also macht es Sinn, sich die nochmal anzugucken, oder würdest du sagen, nee, dann lass komplett das Gefühl walten?
Also vielleicht nochmal als Einordnung, die Borg-Skala, ich habe sie jetzt nicht vorbereitet, aber die hat ja anfänglich ein gewisser Herr Borg, ich hoffe, es war keine Frau jetzt gerade und eine Frau Borg, ich habe einfach Herr gesagt, und es war nicht Björn Borg, so viel kann ich auch sagen,
richtig,
erfunden, und die ging anfänglich von 6 bis 20.
Stimmt, du hast recht, so. Ja.
Sorry. Und diese Einordnung von 6 bis 20 rührte daher, dass man damit abbilden wollte, dass der Athlet eine Herzfrequenz, ein Herzfrequenzspektrum ungefähr hat von 60 bis 200. Daher rührt diese Einordnung 6 bis 20. Also, dass man nicht 60 bis 200 genommen hat, um es einfacher zu gestalten, ist, glaube ich, klar.
Ah, okay. Mhm.
So, und was dann ja passiert, ist ein gewisser Abgleich. Ne? Du hast irgendeine Belastungsintensität und der Laborant daneben, der Sportstudent, der da gerade seine wissenschaftliche Untersuchung macht für seine Bachelorarbeit, der schreibt auf 130 Herzfrequenz und der Athlet sagt 12. So, und dann kommst du der Sache relativ nahe, mhm, was Körpergefühl und Herzfrequenz angeht zum Beispiel. So, und dafür hat man mal irgendwann die Borg-Skala erfunden, und jetzt kannst du auch 27 andere, okay, Subjektivitätsskalen, wenn es das Wort gibt, herannehmen, die ja vom Prinzip her alle das Gleiche machen, irgendeine Einordnung zu finden. Du kannst aber auch, kannst ja auch deine eigene bauen, und du kannst das auch noch Schulnoten machen oder, mhm, was weiß ich was halt. Ne? Also das ist völlig, völlig egal, und da würde ich, also um das vielleicht nochmal so aus dem täglichen Leben zu erzählen, wir arbeiten ja mit Today's Plan, mit der Trainingsplattform Today's Plan, zusammen, und da hast du auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, Metriken einzutragen. Also da kannst du klassifizieren, wie dein Schlaf gewesen ist, und dann gibt es da viele Begriffe auch körperlicherseits zur Frische, zur Müdigkeit, zur was auch immer was. Also wahnsinnig viele Parameter, die zum Stress nicht zu vergessen, die du da verwenden kannst. Ich schätze, es sind locker 8 so ungefähr, die du da täglich ausfüllen könntest, wenn du wolltest. Und ich halte das generell, ist das eine schöne Idee, das zu machen, wenn du da Bock drauf hast, also wenn der Athlet da Bock drauf hat. Und das gibt ja auch irgendwann so ein bisschen eine Objektivität in dieses subjektive Feedback. Ich würde das jetzt nie allzu hoch bewerten, ehrlich gesagt. Also es ist immer schön zu wissen, zum Beispiel, du kannst bei Today's Plan hingehen und dir so gewisse Ampeln einbauen, dass du sagst, hier, der Athlet Daniel Beck, der hat eine Stressskala von 1 bis 10. Für gewöhnlich gibt der immer 5 an, weil der ist immer so, also der, ne, macht halt viel, geht mit dem Hund raus, ganz entspannt, oder nimmt er ein bisschen locker Podcast auf und so weiter, aber hin und wieder arbeitet der auch und sowas, deswegen ist der aber immer so gut im Mittel. Aber wenn der, weiß ich nicht, irgendwie weiß Gott wie viel Stress hat und Stresslevel sinkt ab, also wird quasi schlechter, also negativer, mhm, und der hat irgendwann da 3 stehen, dann kannst du dir für deinen Athleten eine eigene Skala bauen, wo du sagst, ab welchem Level dich das System alarmieren soll, weil es jetzt so langsam aber sicher kritisch wird, so ungefähr. Ne? Mhm. Wenn du jetzt jemand wärst, der dauerhaft Stresslevel 3, weil immer Vollgas, Anschlag unterwegs, dann würdest du dem jetzt nicht die 3 als kritische Grenze sehen, sondern, und das ist ja auch ein Subjektivitätsfaktor. Für dich ist ja eine 3 auf dem Stresslevel was anderes als für mich, als für, mhm, Max Mustermann und so weiter und so fort. So, und von daher, also ich glaube, du kannst das, wenn du möchtest, in so eine Subjektivitätsskala einbauen. Ob du dir deine eigene baust von 1 bis 10 oder die Borg, also die Borg-Skala würde ich in dem Fall nicht nehmen, ehrlich gesagt, weil die soll ja auch viel einfach auf Belastungsintensität hin zielen. Also wie intensiv bewegst du dich jetzt gerade? Aber der Laufanfänger, der differenziert ja nicht zwischen 14 Stufen der Intensität, sondern der geht ja hin und sagt hinterher nach dem Lauf, ob sich das jetzt gut oder weniger gut angefühlt hat oder sowas halt, ne? Oder auch während des Laufs oder so. Und da würde ich keine Borg-Skala herannehmen, da würde ich mir irgendeine andere nehmen oder die im Zweifelsfall selber bauen oder einfach für dich, ja, mach doch einfach, weiß nicht, von sehr gut bis ungenügend so ungefähr und gibst dem ganzen Schulnoten mit Plus und Minus noch dabei, das geht auch.
Gut, jetzt die anschließende Frage, die finde ich auch ganz interessant. Dagegen geht es nämlich dann, wenn ich natürlich langsam unterwegs bin, dann ist ja mein langer Lauf umfasst ja auch nicht so viele Kilometer wie jemand, der zum Beispiel schnell unterwegs ist. Jetzt ist aber so, was ich von dir gelernt habe, es geht ja sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren, wie auch immer, ist ja im Endeffekt die Distanz ja nicht immer ausschlaggebend, sondern es geht ja um die Trainingszeit. Das heißt also, entweder ist ein langer Lauf 1,30 oder 2 Stunden. Und letztendlich ist es ja dann dir egal, also wenn ich Hobbysportler bin, ob ich jetzt in den 1,5 Stunden 15 Kilometer gelaufen bin oder 12 Kilometer. Ich bin 1,5 Stunden gelaufen. Darum geht es doch letztendlich, oder? Und nicht, mein langer Lauf muss 20 Kilometer sein, weil wenn ich ein schneller Läufer bin, dann habe ich das vielleicht in 1,20 hinter mir. Und wenn ich ein langsamer Läufer bin, brauche ich für 20 Kilometer halt weit über 2 Stunden, was vielleicht dann auch kontraproduktiv für meine Gelenke ist. Also da immer die Trainingszeit sehen und nicht die Distanz. Richtig?
Beim Hobbysportler. Wenn man irgendwo sowas liest wie ein langer Lauf vor deinem ersten Ironman sollte immer 30 Kilometer lang sein oder wie in gewissen Triathlon-Büchern steht, eine umfangreiche Laufwoche sollte immer 120 Kilometer umfassen, dann kann man das ganze Ding getrost wieder zuklappen und in den Papierkorb schmeißen und nichts anderes damit machen. Also Empfehlungen anhand von Kilometern zu geben, das ist richtig schlecht, so. Und also toi toi toi, vielleicht ist da an der Stelle der Sportwissenschaftler, Coach, was auch immer, was auch einfach nur schlecht zitiert worden. Das mag bei aller Ehrenrettung sein. Aber für gewöhnlich sollte man da auf jeden Fall, also das zeigt immer schon von relativ geringer Qualität, weil das heißt ja eben genau das, was du sagst. Also wenn ich Patrick, Boris und Co. im Training, also sage, dass der längste Lauf vom Ironman 30 Kilometer sein muss, dann hätten die hier am dritten Tag gesagt, jo, passt, dann können wir jetzt ja nach Hause fahren, haben wir. Und für denjenigen, der das erste Mal einen Ironman macht und der da vielleicht einfach nur ankommen will und wenn er auch 15 Stunden braucht, ja, den kannst du mit 30 Kilometern auch komplett zugrunde richten halt, ne, im Training. Das ist halt auch gut möglich. Und also vielleicht jetzt nicht, wenn er es einmal macht, aber gibt ja da auch gerne mal Empfehlungen, das auch 4, 5, 6 Mal zu machen vor einem Ironman. Und das finde ich ganz, also ist ganz furchtbar, weil ich meine, derjenige ist da 2,5, 2, 3 Viertel Stunde unterwegs. Also das ist eine wahnsinnige Beanspruchung, wenn man sich überlegt, wie viel Impact du da aufsummierst und so weiter. Ne? Deswegen klare Ansage. Beim Radfahren macht Geschwindigkeit natürlich gar keinen Sinn. Also die Metrik kann man komplett vom Tacho streichen. Das ist nett zu wissen, hinterher ungefähr, wie viel Kilometer die, also ich habe mich auch im Trainingslager hier, habe ich mir gestern vorgenommen, irgendwann sollte ich eigentlich nochmal 100 fahren, einmal ganz kurz, weil man sich dann ja freut, wenn da mal kurz 100, dann kann man sagen, ich habe dieses Jahr meinen ersten 100er gefahren, aber prinzipiell ist mir total Wurst, ist mir auch völlig egal, wie viel Kilometer meine Athleten hier fahren, habe ich noch nie darauf geachtet, und ich kann es dir nicht mal sagen, weil es hängt ja auch davon ab, mit welcher Intensität die sich bewegen und so weiter und so fort. Beim Laufen ist es dahingehend ja etwas anders, sage ich mal, als dass du ja keine Leerdrehzeit hast und auch selten in sehr profiliertem Gelände unterwegs bist und keine tausenden Höhenmeter machst. Aber auch da würde ich immer gerade so bei einzelnen Läufen auf jeden Fall nach Zeit gehen. Also du kannst sicherlich hingehen und die Trainingskilometer zum Beispiel pro Woche oder sowas für dich als Sportler einordnen. Also wenn du jetzt du bist ein Marathonläufer, der läuft seinen ersten, zweiten, dritten Marathon, also du hast vielleicht ein bisschen Erfahrung, aber jetzt nicht sonderlich viel und du weißt am Ende, dass du in den, ich sage jetzt einfach irgendwas, in den 16 Wochen der intensiveren Vorbereitung im guten Schnitt immer irgendwas zwischen 35 und 45 Kilometer gelaufen bist, ja, das ist eine schöne Einordnung. Das gilt dann für dich selber, ne? Also der individuelle Wert, weil du auch weißt, mit welcher Geschwindigkeit du das läufst, bei welchem Leistungslevel und so weiter und so fort. Aber das halt als Generalaussage zu tätigen, ist halt ganz furchtbar. Also das würde ich halt auf jeden Fall nicht tun. Das hilft dir gar nicht, ne? Da hast du überhaupt nichts von. Und dann geht es auch beim Laufen da immer um die Qualität. Also Zeit ist nett. ist gut zu wissen, Kilometer, ne, individuelle Betrachtung, ja. Und dann ist halt aber auch die Frage, was du in der Zeit machst, ne? Also läufst du das ausschließlich im Grundlagenbereich, gehst du, wir gehen heute auf die Bahn, laufen 400 Meter Intervalle, da interessiert weder die Kilometerzahl noch die Zeitdauer, weil die Pausenzeiten und so weiter, die werden ja ganz anders gefüllt und die werden ja nicht normal gelaufen, sondern da geht es um die 400 Meter und das halt ne, 10-mal zu machen bei Geschwindigkeit X und zu gucken, wie das halt funktioniert. Aber halt jetzt nicht darum, ob da am Ende in der Gesamteinheit 17 oder 19 Kilometer stehen, ist ja egal.
Aber du, also um es jetzt mal zu sagen, in der Dauermethode zählt dann die Zeit. Das andere sind ja mehr Intervalle, wenn du von 400 Metern redest, das ist ja mehr eine Art Intervalltraining. Aber Dauermethode,
also jetzt dann wenn du das individuell betrachtest, ist es ja egal, dann kannst du auch Kilometer nehmen, ne, wenn du möchtest. Also wenn du weißt, deine standardmäßige 15-Kilometer-Runde, dafür brauchst du 1,5 Stunden oder Stunde 15 oder Stunde, was weiß ich, je nach Ambition, dann wird das ja ungefähr immer so im gleichen Prinzip sein und da wirst du ja keine großen Abweichungen haben. Aber für jetzt eine Generalaussage, also wenn du mich jetzt fragst, wie lang, also ich weiß nicht, haben wir das schon mal darüber gesprochen, dass der längste Lauf in der Vorbereitung unbedingt mal ein Podcast-Thema sein sollte, weil das so ein tolles philosophisches Thema ist?
Wir haben einmal die längste Radeinheit angeschnitten bei dem Ultra-Ausdauertraining und du gesagt hast, dass es physiologisch mehr als 4 Stunden oder vielleicht hast du auch 4 bis 5 Stunden gesagt, aber ich glaube, es waren eher 4, keinen Sinn macht. Mehr macht Sinn, um bestimmte Sachen wie Ernährungsstrategien auszuprobieren, gucken, ob der Rücken hält etc. Aber ich denke mal sowas, es ist aber durchaus spannend, einen Podcast, der lange Lauf mal zu machen, worauf man da achten
Super soll. Gerne, aber gerne auch bitte, weil es wird nämlich dann auch philosophisch und das meine ich wirklich ernst, es ist keinesfalls despektierlich gemeint, weil da halt auch jeder eine unterschiedliche Philosophie fährt und ich erinnere mich an die sehr schöne Situation, die wir ziemlich genau vor einem Jahr gehabt haben bei der A-Trainer-Ausbildung von der DTU und darüber philosophiert haben, wie lang ist eigentlich der längste Lauf in der Vorbereitung auf einen Ironman. So, und von 1,5-2 Stunden bis 3 Stunden ist da alles dabei. Toi, 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 ist eine A-Trainer-Ausbildung, deswegen kommt keiner auf die Idee, das Ganze mit Kilometer zu beziffern, weil, ne, haben wir gerade aufgeklärt, dass das halt Quatsch ist. Aber da ist es halt wirklich so, dass das halt, also ich habe noch nie einen, also länger als 2,5 Stunden auf gar keinen Fall. Ich habe noch nie einen 3-Stunden-Lauf aufgeschrieben. Und das ist völlig unabhängig des Leistungslevels. Und ich meine, Patrick läuft im Training dann Marathon in der Zeit. So, und das macht einfach keinen Sinn. Also da sehe ich überhaupt nicht den Sinn hinter. Und das sehe ich aber bei jedem Age-Grouper auch keineswegs. Und wenn der nur 8 Kilometer in der Stunde läuft, dann wüsste ich nicht, warum ich den 3 Stunden laufen lassen sollte. Und deswegen ist das halt so, ist das wirklich eine philosophische Frage. Und wenn wir das besprechen, dann laden wir noch irgendwen ein, der philosophisch auch eine andere Meinung dazu hat als ich. Also irgendwer, der sagt, der 3-Stunden-Lauf, der muss es sein, weil dann können wir uns streiten, ob das, wo da jetzt gerade der Vor- und der Nachteil liegt. Aber die Antwort wird auf jeden Fall sein, es gibt kein richtig oder falsch, ne? Also es gibt genügend Trainer, die auch ihre Athleten standardmäßig 10-mal vorher 2,5 Stunden laufen lassen und damit vielleicht auch Erfolg haben. Ich finde immer so im Sinne des Belastungsmanagements, braucht es das nicht sein, weil da halt immer der Gesamtkontext zählt. Also nicht die einzelne Einheit A 3 Stunden, sondern die Frage ist ja, wie ist der Gesamtkontext des Blocks, der Woche, des Monats, was auch immer was. Weil was ist die Aussage eines 2,5-3-Stunden-Laufs, wenn du das nicht einordnest in den Gesamtkontext der Trainingswoche? Wenn ich stattdessen als längsten Lauf einen 2-Stunden-Lauf habe, aber das sind die Kilometer 50 bis 70 in dieser dritten Trainingswoche, die ich da gerade habe, von der ich die 2 Einheiten vorher glykogenverarmt gelaufen bin, ja, dann ist die Bewertung eine ganz, ganz andere. Und dann sind die 2 Stunden auch ganz anders als die 3 Stunden und so weiter. Und deswegen sollte man das eigentlich nie einfach nur an Zeiten und Kilometern festmachen, sondern immer den Gesamtkontext sehen, wie bei jedem guten bei jeder guten Trainingseinheit, nicht Trainingseinheit, sondern bei jedem guten Trainingsblock, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
Ja. Gut, das war's mit dem Laufen für heute. Wir fangen heute mal rückwärts an. Nein. dann haben wir eine sehr, sehr schöne Frage zum Thema Radfahren, Training und der Weg zur Arbeit. Und zwar, ich muss jetzt etwas scrollen, aber solche Fragen weiß ich, liebst du und ich finde sie super, weil das so praktische Fragen sind.
Tolle Frage.
Und zwar, wir wollen den Namen nicht verheimlichen. Es war auch wieder eine Frau, da bin ich mir ganz sicher. Genau. Anna, Wie lässt sich ein täglicher Fahrradarbeitsweg von einer guten Stunde sinnvoll ins Training einbauen? Kann man darüber quasi die Grundlagenkilometer abdecken oder sollte dann in der eigentlichen Trainingszeit hemmungslos Intervalle ballern? So. Oder macht es Sinn, da auch mal ein paar Intervalle einzubauen, auch wenn die im Berufsverkehr vielleicht etwas weniger effizient ablaufen als auf der Rolle? Oder bringt das alles eh nicht, sodass man lieber gemütlich im Rekom-Bereich rollen sollte, um bestenfalls etwas zu regenerieren? Boah, die fragt ja fast so viel wie ich auf einmal. So. Egal. Also sehr sympathisch, Anna, an dieser Stelle. Viele Grüße.
Danke, Anna. Ja, also die Frage ist deswegen toll, weil sie natürlich etliche Leute auch interessiert und weil ich immer finde, also was mir daran so besonders gefällt, ist halt so diese Kreativität aus dem Alltag dann auch irgendwie was zum Thema Training zu machen. Das ist genau wie die halbe Stunde Radfahrt in der Mittagspause, ne? Finde ich auch mal toll. Da kann man auch viele tolle Sachen machen. Ich lasse jetzt mal, oder nee, das kann man eigentlich nicht, ich wollte gerade sagen, ich lasse mal die Umgebungsbedingungen außen vor, um trotzdem mal ganz kurz pädagogisch wertvoll hinzugehen, würde ich halt immer sagen, dass man die Begleitumstände auf jeden Fall im Blick haben sollte. Ne? Also Arbeit heißt ja nicht 8 Stunden da sitzen und Langeweile haben, sondern heißt ja auch irgendwo eine Beanspruchung geistiger, körperlicher Natur, je nachdem, was man so tut. Das ist Punkt 1. Deswegen immer so eine Frage von Stresslevel und vorangegangener Ermüdung etc. Also ich fände es jetzt blöd, pauschal hinzugehen und sagen, ja, knüppel mal am besten morgens deine Intervalle und dann hängst du 8 Stunden lang durch. Oder hast vielleicht sogar, und das darf man auch bedenken, arbeitest in einem Großraumbüro und gehst mit komplettem Open Window im November, setzt du dich da rein und wenn auf der anderen Seite des Raums einer hustet, bist du sofort krank, weil du vorher 4x8 Minuten EB-Intervalle gefahren bist. Wäre keine kluge Idee. Deswegen würde ich als erstes mal so diese Begleitumstände ein Stück weit beachten. Stress und Co. Klar, wir brauchen jetzt nicht von Duschmöglichkeit reden, das ist doof, wenn du das nicht kannst, ne? Also mindestens mal für den Hinweg doof, wenn du da eine ernsthafte Einheit draus machen willst. Und dann halt auch, finde ich immer, um es einmal mal gesagt zu haben, so Thema Straßenverkehr und Co. ist auch immer ein wichtiges, ne? Du wirst da vor die Problematik kommen, dass du Licht brauchst, zum Beispiel, ne, morgens, vielleicht sogar auch nachmittags, je nachdem, wie deine Arbeitszeiten so sind. Und du solltest jetzt, ich würde jetzt auch nicht anraten, als jemand, der knapp 15 Jahre entweder in Köln oder in Hamburg gewohnt hat und sehr viel Stadtverkehr gefahren ist, da irgendwelche Intensitäten auch noch zu fahren im Stadtverkehr. Also das ist ja so schon, toi toi toi, Überlebenskampf. Deswegen würde ich das da vielleicht auch nicht übertreiben. Und jetzt aber mal, die Anna hat das nicht gefragt, weil sie von mir Tipps von aus der Straßenverkehrsordnung haben wollte, sondern wenn wir das mal so ein bisschen einordnen und wir gehen jetzt mal wirklich davon aus, dass Anna 5 Tage die Woche, wir machen mal das Extrembeispiel, ne, 5 Tage die Woche arbeitet und wirklich jeden Morgen, jeden Nachmittag fährt. Ja, geil. Also ist ja erstmal schon mal, sind ja extrem viele super Kilometer, die man da macht. Und erstmal würde ich schon mal pauschal hingehen und sagen, super Sache, weil auf jeden Fall schon mal 10 Stunden Trainingszeit, also wenn wir jetzt 5x2 Stunden haben, 10 Stunden Trainingszeit, die man vielleicht ja sogar mit relativ wenig Brutto-Mehraufwand haben kann. Also ich kenne das von mir selber. Ich habe das viele Jahre in Köln gemacht, dass ich auf der einen Seite Kölns wohnte und auf der anderen gearbeitet habe. Und ich hätte mit der Bahn 1 Stunde gebraucht und ich habe mit dem Rad 1 Stunde gebraucht. Und das war mit dem Rad eine Strecke, die halt richtig gut fahrbar war, wo man auch gewisse Abschnitte mit Intensitäten und so weiter schmücken konnte. Also super. Das waren beste Bedingungen. Und dann wie gesagt, musste bei der einen Variante halt noch duschen, bei der anderen nicht mehr, aber da duschte dann für gewöhnlich zu Hause. Also es hat zeitlich kaum einen Unterschied gemacht, ehrlich gesagt. Und das war eine total gute Geschichte. So, und dann würde ich jetzt halt immer hingehen und mir überlegen, was will ich mit den einzelnen Einheiten erreichen? Und jetzt machen wir es mal, zünden wir mal so die letzte Stufe quasi. Also jetzt die wirklich, wenn du das jetzt richtig als Training verpackst, also Gesamtkontext immer wichtig, sei gesagt. Ich würde da hingehen und auch immer diese Einheiten in einen gewissen Kontext setzen. Also wenn du, es bietet sich ja an, die morgendliche Einheit mit ein paar weniger gefüllten Kohlenhydratspeichern zu fahren, weil du dir denkst, okay, für 1 Stunde Radfahrt zur Arbeit muss ich jetzt vorher nicht irgendwie die 80 Gramm Müsli und die 2 Bananen essen, so ungefähr, sondern das kann ich auch so machen. Und meistens, so geht's mir und das wird vielen anderen auch so gehen, ist man ja auch gar nicht in der Lage, morgens jetzt irgendwie wahnsinnig viel zu essen, wenn man um 6.30 Uhr auf dem Rad sitzen will, wenn man um 7.30 Uhr oder 8 Uhr auf der Arbeit fertig sitzen will. So, deswegen da irgendwie das Ganze mit geleerteren Kohlenhydratspeichern zu machen, finde ich total gut. Aber man sollte auch immer so ein bisschen bedenken, was eigentlich so den restlichen Tag noch passiert. Ne? Also das darf nicht zu viel werden, weil man vielleicht auch Schwierigkeiten haben wird, irgendwie nachzufüllen und so weiter. Da vielleicht noch kleiner erhobener Zeigefinger. Wenn man sowas macht, dann auf jeden Fall auch immer sicherstellen, dass man das mit dem Essen und so weiter passend hinkriegt auf der Arbeit. Ne? Also wenn das dann so eine Geschichte wird, wo man sich überlegt hat, ah ja, ich habe jetzt hier zwei Bananen dabei und irgendwie drei Scheiben Brot. Ja, das reicht nicht für einen 8-stündigen Arbeitstag, wenn du nachmittags auch noch gut mit dem Rad wieder nach Hause kommen willst. Ne? Also da würde ich halt auf jeden Fall schauen, dass man da wirklich auch neben dem Training immer gerne mal die Nahrungszufuhr durchtaktet und sich vorher überlegt und periodisiert und so weiter. So, ich würde nicht jeden Morgen nüchtern fahren, aber ich würde Kohlenhydratverarmt fahren, aber ich würde es mir zunutze machen, dass man das gut hinbekommt. Und das kann man getrost gerne 3-4 Mal machen. Ich würde vielleicht zum Beispiel da einmal mittig in der Woche hingehen und versuchen, morgens etwas mehr zu essen oder auch vielleicht währenddessen eine Kleinigkeit zu essen. Also dass man, weiß ich nicht, muss jetzt nicht ein Gel sein, aber dass man noch ein Stückchen Rührkuchen vom Vortag übrig hat oder sowas, was man dann auf dem Weg zur Arbeit essen könnte zum Beispiel. So, dass man halt auf jeden Fall sich nicht jeden Morgen die Kohlenhydratspeicher nach schon entleerter Zeit irgendwie noch ein bisschen leerer fährt, sondern vielleicht das nur an 3-4 Tagen macht von 5. Nachmittagsintensitäten einzubauen ist eine schöne Kombination, aber ganz ehrlich, ist auch deutlich zu viel, jeden Morgen irgendwie Kohlenhydratverarmt zu fahren und jeden Nachmittag dann irgendwelche Intensitäten zu fahren. Das geht sich meistens nicht aus. Deswegen würde ich immer schauen, dass man die Intensitäten dann einbaut, wenn man noch gut erholt ist und halbwegs frische Beine hat. So, könnte zum Beispiel so aussehen, montags morgens Kohlenhydratverarmt zur Arbeit, gerne einfach mit normalem Zug. Man muss dann nicht noch, also G2-Intervalle im Straßenverkehr lassen sich noch bescheuerter fahren als irgendwelche EB-Intervalle, weil dauern lange und so weiter und brauchen freie Strecke. Klappt meistens nicht. Ich meine, so ein 3-Minuten-EB-Intervall kannst du auch mal von Ampel zu Ampel fahren. Das geht. So, und dann würde ich halt morgens, montags morgens weniger essen, montags nachmittags, so kann man da vielleicht eine erste intensive Einheit machen. Also vorausgesetzt immer, montags kein Ruhetag, ne? Wenn Ruhetag, dann ist auch eine Fahrt zur Arbeit Training und das zählt dann nicht. Also dann macht man das bitte nicht. So, um das auch ganz deutlich zu sagen. Die dienstags morgendliche Einheit ist ja für gewöhnlich dann, wenn ich am Abend oder auf dem Rückweg am Montag schon irgendwie intensiver trainiert habe, ist das Potenzial groß, dass die Glykogenspeicher noch etwas leerer sind, wenn ich jetzt nicht gerade abends 400 Gramm Nudeln gegessen habe oder sowas halt. Ne? Kann man sich dann auch zunutze machen, würde ich auch keine großen Intensitäten einbauen, außer normalen Grundlagenbereich. So, und dann kann man vielleicht den Dienstagnachmittag nutzen, sollte es nicht unbedingt 2-mal EBs obendrauf fahren, könnte man vielleicht zum Beispiel super nutzen, um ein paar kraftbetontere Intervalle einzubauen. Ne? Ein bisschen K3-Training und so weiter und so fort. Um da dann auch ne entleertere Glykogenspeicher und so weiter und so fort dir zunutze zu machen, um eine glykolytische Rate ein Stückchen zu senken. So, Mittwoch machst du ganz locker, frühstückst vorher halbwegs und fährst locker hin und locker wieder zurück und Donnerstag, Freitag kannst du die ganze Geschichte wiederholen. Dann musst du halt nur am Wochenende einen Ruhetag machen. Also ich würde ja wahrscheinlich empfehlen, für gewöhnlich bietet es sich ja an, unter der Woche einen Ruhetag zu machen. Und dann kann man das einfach anderweitig verschieben. Zum Beispiel jetzt Mittwoch den Ruhetag machen. Wenn man den Montag macht, ja, dann einfach den Donnerstag vielleicht zum Beispiel sehr locker dann handhaben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Da sind etliche Möglichkeiten gegeben. Die Möglichkeit, das zu machen, wenn man das gut hinkriegt, mit Duschmöglichkeit und so, ist auf jeden Fall total super.
Aber was dir, glaube ich, auch wichtig ist, ist so immer die Praktikabilität. Was du selber gesagt hast, muss auch eine coole Strecke sein, gell? Also nicht des Trainings wegen irgendwie in der Stadt Intervalle fahren und Motortraining hinterm Auto mit einer 50 irgendwie dahinterher. Es fährt sich ja dann ganz gut, sind dann auch nur 250 Watt und man atmet ja nur ganz gute Abgase ein, sondern dann eher sagen, okay, dann fahr 5 Minuten länger und fahr durch den Park oder fahr am Fluss entlang und du kommst immerhin, also körperlich entspannt an. Also ich glaube, darum geht's ja. Ich glaube, ja, wenn du wirklich extreme Qualität aufs Training legen willst, also auf deine Intervalle, dann machst du das eher am Nachmittag oder auf der Heimfahrt, ja? Dass du sagst, okay, nehmen wir mal an, du fährst um 5 nach Hause, wenn's die Witterung das zulässt mit dem Licht oder so, dann isst du halt um 3 nochmal irgendwas, vielleicht nicht nur einen Apfel, sondern vielleicht irgendwie ein Müsli oder ein Porridge oder irgendwas, und dann, dass du dann sagst, okay, da mache ich dann in den 1,5 Stunden beispielsweise, mache ich dann nochmal irgendwie saubere Intervalle, EB-Intervalle oder sonst irgendwas, weil dann bist du zu Hause, dann hast du auch das Problem mit dem Open Window nicht, dann halt nicht nach Hause kommen, duschen und einkaufen, sondern nach Hause gehen, duschen, essen, entspannen, chillen oder so. Also das halt alles irgendwie so anpassen, dass es auch der Lebenssituation gerecht wird.
Ja, und ich finde, so einen Arbeitsweg auf dem Rückweg dann nochmal zu verlängern, wenn du danach mit dem Training durch bist, ne, und aus einer Stunde anderthalb oder zwei zu machen, ich habe das immer sehr geschätzt. Da vielleicht, also was man immer bedenken muss, ist halt zum Beispiel auch, hat man überhaupt die Möglichkeit, vernünftig zu fahren? Ich habe das damals mit dem Mountainbike gemacht, weil die Kölner Radwege lassen nichts anderes zu, als dass du, also brauchst nicht glauben, dass du das mit dem Rennrad machen kannst, ne, auf dem Radweg vom Militärring, liebe Grüße alle Kölner, die wissen, was ich meine, das ist, da hast du täglich quasi dich vorbereitet auf Paris-Roubaix, und bis irgendwelche Stadtkopfsteinpflaster, irgendwelche Baumwurzel-Radwege gefahren. Das kriegst du nicht, also kriegst du für gewöhnlich nicht mit dem Rennrad hin. Aber das ist ja zum Beispiel auch ein ganz, also das, die Radwahl ist ja komplett wurscht. Ich meine, dafür haben wir jetzt alle hier Möglichkeiten mit irgendwelchen Commutern. Ich weiß nicht, wie die heißen, mit Commuter, mit, also ich habe selber so ein Ding, weil ich das so cool finde, mit so integrierter Lichtanlage und Nabendynamo und so weiter und so fort.
Outdoor meintest du, gell?
Und ordentlich und ordentlich Gewicht. Nee, es ist ein, wie heißen die denn? Ist das nicht ein, ist das nicht ein Commuter? Würde man die so bezeichnen? Ein Commuter hat keinen
Bock. Ja, kann man sicher. Ich weiß es immer auch nicht.
Eigentlich ein Rennrad, ein Fahrrad, mit dicken Reifen und ein
Gravelbike.
Und einem Nabendynamo. Ja, auch so, aber ein Gravelbike ist ja schon sportlicher als mein. Ich habe auch einen Gepäckträger zum Beispiel. So, mit für Gepäck.
Vielleicht ein Randonneur. Ein Randonneur-Bike ist das, glaube ich.
Dann. Das kann sein. Ja. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist für den Stadtverkehr auf jeden Fall eine coole Sache. Ist auch noch aus Alu.
Super, gut. Also, ich werde das auch machen. Schade, dass ich zu Hause arbeite, aber da ist der Weg nicht immer so beschwerlich.
Für alle, die zu Hause arbeiten, die haben dann jetzt in, also vielleicht auch die Homeoffice-Leute haben gemerkt, dass man in Corona-Zeiten vielleicht auch mittags mal eine Chance hat. Das ist natürlich der Vorteil bei, also sei auch mal erwähnt, aber das ist ja der Vorteil beim Homeoffice, ne, dass du theoretisch hingehen kannst und wenn es denn so klappt, dir mittags mal irgendwie 2 Stunden freiräumen kannst, um das Training da zu absolvieren, das ist natürlich ein Knaller. Also es ist ja eine sehr luxuriöse Situation. Daniel, würde man denn trainieren dann?
Ja, oder man nimmt sich die 2 Stunden frei und fährt für Lieferandos Essen mit dem Fahrrad aus. Das wäre...
Auch dann hast du auch gut trainiert. Ein Kumpel von mir hat mal 15 Jahre her leider Ferienjob gemacht bei der Post. Damals hatten die noch keine Räder mit Motor und so. Mittlerweile sind die ja durchaus nahezu voll motorisiert, wie ich letztens, als ich, ja okay, ich gebe zu, ich habe gefragt, ob ich Test fahren kann, weil ich es wirklich wissen wollte, wie viel Dunst die haben und so weiter und so fort. Das war schon ziemlich witzig. Und halt auch hinten eins mit so 2 Rädern. Aber der hat das früher noch gemacht, da war das ein normales Rad und hat das halt diese riesige und natürlich kein Motor und war auf jeden Fall auch ein sportlicher Ferienjob, ey. Meine Güte. Stark.
Aber lang ist her. Mhm. Zu der Zeit hat Bernie Eisel noch Gent Wevelgem gewonnen. Es war übrigens 2010 und Edvald Boasson-Hagen war 2009. Ich habe in der Zwischenzeit geguckt, nicht dass jemand glaubt, dass ich das weiß, aber das Internet verrät ja einiges. Ja,
dann war ich nicht ganz schlecht mit 8 und 9.
Nee, ich fand das sensationell.
Ich dachte, Bernie Eisel wäre eher gewesen als Boasson-Hagen.
Nee, alles klar. So, wir machen mal weiter.
Ja, wie viele Fragen hast du noch?
Ich habe ganz viele, aber wir müssen
gleich einchecken gucken, schon hier. Ich sitze gleich im Flieger. Wir haben schon 3 Tage rum.
Hm? Okay, gut. Wir gucken noch mal. Ich habe noch eine wunderbare Frage. Es haben unglaublich viele Frauen mitgemacht. Finde ich toll. Und zwar, da gab es eine Frage zum Fettstoffwechsel. Die war sehr gut gestellt und geschrieben. Jetzt ist natürlich, ja, so. Müssen Frauen anders trainieren? Gedankenstrich Fettstoffwechsel, Fragezeichen Conny. Kann man eine eher allgemeine Aussage dazu treffen, welche bzw. ob es Unterschiede beim Training, beispielsweise für eine Triathlon-Langdistanz zwischen Männern und Frauen gibt? Fragezeichen. Damit meine ich nicht unbedingt Trainingsumfänge bzw. zyklusspezifische Trainingsanpassung, sondern eher solche Punkte, ob Frauen zum Beispiel vermehrt spezielle Intervalle trainieren sollten. Meine Idee dazu kam aus dem Podcast, in dem ihr erwähnt habt, dass Frauen oft einen besseren Fettstoffwechsel haben. Daher die Überlegung, ob dann zum Beispiel weniger Einheiten absolvieren sollten, die bevorzugt den Fettstoffwechsel trainieren und dafür vielleicht mehr Zeit für EB-Intervalle oder K3-Intervalle oder Ähnliches verwenden sollten. So.
Ja, super Frage.
Das ist eine total coole Frage. Danke, Conny, an dieser Stelle.
Ja, absolut gut. Vielleicht nochmal da, ich werde das jetzt nicht im kompletten Detail ausführen, weil ich hoffe, dass wir das damals bei den ganzen einzelnen Folgen, als es um die einzelnen physiologischen Bausteine ging, dass wir das da schon halbwegs passend eingeordnet haben. Aber Frauen haben einen besseren Fettstoffwechsel. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das ist jetzt eine Generalaussage. Das gilt jetzt nicht für alle Frauen im Vergleich zu allen Männern, das ist klar. Aber generell vom physiologischen Aufbau her ist das so. Das liegt an folgenden Dingen. Also erstens, oder das beginnt eigentlich bei der Muskelfaserzusammensetzung. Frauen haben tendenziell eher oder vermehrt schnellere, langsame Muskelfasern im Vergleich zu Männern, wohingegen Männer etwas, also einen höheren Anteil schnellerer Muskelfasern haben. So ist es eigentlich richtig. So, deswegen laufen Männer schneller auf 100 Meter und Frauen tendenziell etwas langsamer. So, und das ergibt sich quasi genau dadurch. Diese schnellen Muskelfasern benötigen laktazide Energiebereitstellung, um gefüttert zu werden. So, das heißt, es braucht eine gewisse Produktion an Laktat, um diese schnellen Muskelfasern in Gang zu setzen. Wenn ich da jetzt tendenziell ein paar mehr von habe, dann setze ich die auch nicht nur beim 100-Meter-Lauf ein, sondern auch bei einer Radausfahrt, auch bei einem Lauf, wie auch immer, zumindest prozentual ein paar mehr. Dadurch, dass ich etwas mehr schnelle Muskelfasern im Einsatz habe, produziere ich auch mehr Laktat, verbrauche auch mehr Kohlenhydrate. Ergo verbrauche ich weniger Fette. Also es ist immer abhängige, unabhängige Variable. Die abhängige ist die Laktatproduktion und Hand in Hand gehend damit der Kohlenhydratverbrauch. Der Fettverbrauch ist quasi das, was dann am Ende das Resultat ist. Fette werden halt also dafür gebraucht für den Rest, der da übrig ist. So, und je mehr ich aus Kohlenhydraten an Energie bereitstelle, desto weniger Platz habe ich für Fettstoffwechsel. Deswegen ist zwar die Muskelfaserzusammensetzung für Frauen beim 100-Meter-Lauf nachteilig, aber für alle Belastungen, die irgendwie mit dem Thema Fettstoffwechsel und Ausdauerleistungen in Verbindung stehen, vorteilig. Jetzt kann man sich schon vorstellen, irgendwo muss der Haken liegen, warum Frauen dann nicht schneller sind auf der Ironman-Distanz zum Beispiel oder beim, was weiß ich, bei die Tour de France nicht schneller beenden können, wenn es um Ausdauerleistungen geht. Das liegt dann daran, dass weniger aerober Stoffwechsel darüber vorhanden ist, als dass weniger Mitochondrien in, also alleine schon weniger Muskelmasse vorhanden ist bei Frauen als bei Männern, deswegen weniger Mitochondrien vorhanden sind, deswegen weniger aerober Stoffwechsel betrieben wird. Deswegen haben Frauen einfach nicht so hohe VO2max-Werte wie Männer, die haben. Was, wie gesagt, auch da mit der Muskelmasse als solche anfängt und halt mit der Anzahl der Mitochondrien so dementsprechend endet. So, und deswegen hat am Ende der Mann bei der Ausdauerleistungsfähigkeit schon noch den Vorteil. Aber auch da muss man halt sagen, also je länger die Belastung wird, desto, ich meine, man sieht es halt auf der Ironman-Distanz, ne, es gibt schon die Möglichkeit, dass so eine Daniela Rief quasi Männerrennen macht. Also, wenn man sich anschaut, wo die auf Hawaii ins Ziel kommt, dann wäre die im Männerrennen teilweise auch in den Top 10 oder sowas.
Wow, okay.
Und deswegen sieht man ja ganz gut, dass je länger die Belastung dauert, desto größer wird der Vorteil für Frauen und desto besser können die halt den Vorteil in der Ausdauerleistungsfähigkeit, den physiologischen beim Fettstoffwechsel zum Beispiel, ausspielen. Geht jetzt wieder nachteilig damit einher, dass die Glykogenspeicher etwas verringert sind, auch wegen der Muskelmasse zum Beispiel. So, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen würde Training für Frauen sieht dahingehend oder kann dahingehend etwas anders aussehen, weil man sich das ja jetzt nochmal so vorstellen muss, bei den beiden wichtigen Bausteinen, ich bin jetzt beim Radfahren gerade, bei den beiden wichtigen Bausteinen aerober, anaerober Stoffwechsel, Frauen den Vorteil haben bei dem anaeroben Stoffwechsel, als dass der von Haus aus geringer ist, also weniger schnelle Muskelfasern, deswegen geringer. Bei dem aeroben Stoffwechsel aber den Nachteil haben, dass der geringer ist. So, will ich für gewöhnlich nicht, möchte eine hohe VO2max haben. Mhm. Würde also schon mal ganz klar heißen, jetzt wären wir sehr pauschal bei der Trainingsempfehlung, sage ich jetzt einfach mal, aber dass Frauen vermutlich seltener diesen anaeroben Stoffwechsel trainieren müssen, also seltener so Dinge tun müssen wie kohlenhydratfreies Training, K3-Training und so weiter, dafür aber eher dann den aeroben Stoffwechsel trainieren, also dafür sorgen, dass die Sauerstoffaufnahme ansteigt, weswegen Frauen vielleicht eher Schwellenintervalle und so weiter machen dürfen. Also Männer müssen das auch, Frauen sollten auch K3-Training machen, sorry, ne, es soll jetzt nicht zu pauschal werden, aber klar ist es schon, dass sehr vereinfacht jetzt gerade, dass ein Müh mehr Einsatz im Frauentraining wahrscheinlich eher auf dem aeroben Stoffwechsel liegen sollte als bei Männern und weniger auf dem anaeroben als bei Männern.
Okay.
So die Idee.
Gut.
Das ist halt immer das, also in der Praxis ist das halt schwer, das so richtig darzustellen. Die Frage ist halt auch immer, wie das physiologisch ausgeprägt ist. Ne? Also du hast zum Beispiel auch, also du wirst niedrigere Laktatbildungsraten bei Frauen finden als bei Männern. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau gehabt, die irgendwie 0,9 Millimol pro Liter pro Sekunde an Laktatproduktion hatte. Die Frage ist, ob das dann wie auch zum Beispiel die Anpassungsfähigkeit des Ganzen ist. Ne? Also die Frage ist ja zum einen, was das von Haus aus bedeutet, als aber auch, wie du dich daran anpassen kannst. Und da stellt sich auch bei Frauen die Frage, kriegen die das dann, oder wird es vielleicht auch automatisch tiefer, dass du das wirklich gar nicht willst, weil es vielleicht irgendwann auch zu tief wird. Also du brauchst auch immer noch einen gewissen Anteil an glykolytischer Rate, wenn du dich halbwegs flott bewegen willst. Vielleicht jetzt nicht zwangsläufig auf der Ironman-Distanz, aber so. Und deswegen muss man da immer so ein bisschen gucken, ob da, wie halt Anpassung funktionieren darf, das nicht alleine von den Werten ausgehend machen oder wie auch die Übertragung ins Feld aussieht und so weiter und so fort. Deswegen, ja, kann man das so ganz pauschal nicht sagen, aber ich würde sagen, als Trainingsempfehlung, glaube ich, ganz grob, ne? Ich hoffe, dass das die Frage von Conny beantwortet. Frauen sind auf jeden Fall, haben den geileren Fettstoffwechsel. Heute ist Weltfrauentag übrigens, am 8.3.
Das stimmt. Gut, dann sind wir mit dem Frauentraining fertig. Dann hat Olli eine Frage zu Sport und Immunsystem. Olli hat geschrieben, in Folge 20 wird erwähnt, dass bei einer anstrengenden Trainingseinheit das Immunsystem zunächst stark aktiviert wird, dann kommt es zum Open-Windows-Phänomen und bereits 24 Stunden später sind die Parameter des Immunsystems wieder wie zuvor. Ich dachte, Sport verbessere das Immunsystem. Ist das so oder gibt es da gar keinen Effekt? Das ist die Frage. Ich glaube, das war die Folge, Björn, wo du über Paris-Brest-Paris geredet hast und über die Parameter, die sich im Laufe der Belastung verschieben und wie die sich dann im Endeffekt 24 Stunden, nachdem der Sportler sich ausgeruht hat, wieder also nivellieren, sprich aufs Ausgangsniveau zurückkehren.
Ja, was ja auch nicht zu vergleichen ist mit kontinuierlichem Training, ne? Also das war ja nur zur Einordnung eine Sache, bei der wir von einer Extrembelastung gesprochen haben und wie die sich halt auf die auf das Immunsystem auswirkt. Aber das war jetzt keine Sache, bei der sich ausgehend davon darauf schließen lassen könnte, wie Training das Immunsystem verbessert. Nur das nochmal zur Einordnung. Was aber ganz richtig ist, liebe Grüße Olli, ist natürlich, dass Sport das Immunsystem also ein Stück weit verbessert, ist gar keine Frage. Wenn wir jetzt, also vielleicht lass uns das Immunsystem nochmal ganz kurz anreißen. Das besteht ja aus unterschiedlichen Bestandteilen, ne? Also Leukozyten, Granulozyten, Lymphozyten und so weiter und so fort. Und die haben ja auch ein gewisses basales Level. Und wenn man jetzt darauf, also wenn man jetzt kontinuierlich trainiert, dann bedeutet das ja zwangsläufig, dass man immer sich einem gewissen oxidativen Stress aussetzt. Den will man ja produzieren. Also die Reactive Oxygen Species, also die ROS, also die reaktiven Sauerstoffspezies, so nennt man sie, die werden quasi vermehrt produziert, wenn man dem Körper eine Belastung aussetzt. So, das heißt, ich trainiere, dann dadurch produziere ich oxidativen Stress, der dann durch mein eigenes antioxidatives System neutralisiert, verarbeitet wird, wenn man so möchte. So, und was natürlich klar die logische Konsequenz ist, ist, dass je häufiger man das macht, je mehr oxidativen Stress man produziert, desto mehr muss mein Autoimmunsystem, also mein eigenes Immunsystem auch arbeiten und desto besser entwickelt es sich. Und das sieht dann gegebenenfalls so aus, dass halt das normale Level an den genannten Parametern irgendwie ein kleines bisschen höher ausfällt zum Beispiel. Das ist natürlich schon das Ziel, weswegen ja, das ist ja mal mein Paradebeispiel dann mit Vitamin C, ich glaube, wir haben schon 2-3 Mal darüber gesprochen, ne, wie blöd so eine Supplementierung ist irgendwelcher Vitamine, weil dieser Prozess, der da gerade abläuft, also von Training, oxidativem Stress, Antioxidantien, körpereigene, ist natürlich ein völlig natürlicher und einer, den wir auf jeden Fall haben wollen. Dieses negative Framing, welches man hat, wenn man an oxidativen Stress denkt, das rührt ja lediglich daher, dass man dann an Autoabgase, Ozonlöcher und sonstiges halt irgendwie denkt. Aber das ist natürlich nicht natürlich, sondern dieser natürliche Prozess ist auf jeden Fall gewollt und auch wichtig. Und eigentlich ist auch nicht unbedingt gewollt, dass da von außen so wahnsinnig viel zugetan wird. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht gesund ernähren sollte, um auch da eine vernünftige Zufuhr an Antioxidantien, also in dem Fall Vitaminen, ne, C, D und so weiter, hat. Aber man darf das halt eben auch nicht übertreiben, weil neben dem, ich glaube, wir haben es in Folge 4 beim Thema VO2 Max angesprochen, ne, wie negativ die Effekte auf die Entwicklung der VO2 Max sein können, wenn man zu viel Vitamin C supplementiert. Und der zweite negative Effekt ist halt auch, dass das eigene Immunsystem vorgegaukelt bekommt, weniger arbeiten zu müssen, weil halt relativ viele Antioxidantien von außen zugeführt werden und deswegen die Anpassung des eigenen Immunsystems dann entsprechend schlechter funktioniert. Deswegen ist ja die klare Empfehlung auch, also Supplemente auf antioxidativer Seite machen immer nur dann Sinn, wenn sie vom Körper nicht selber produziert werden können, wie zum Beispiel Vitamin D. Also das ist ja eine Sache, die bei der ist relativ klar, dass wir haben ja selbst jetzt quasi aktuell gesehen, dass Krankheitsverläufe bei Covid-19 irgendwie besser sind, wenn man entsprechend Vitamin D supplementiert ist und oder also Vitamin D genug bekommen hat, weil man Sonne getankt hat zum Beispiel. Also dass das entsprechende Level hoch genug war. Und da ist halt der Haken, dass man Vitamin D halt anders als zum Beispiel Vitamin C nicht zwangsläufig selber produzieren kann und deswegen man lediglich Supplemente zuführen sollte mit eben nicht endogen bildbaren Antioxidantien. So, und so ist halt das Prinzip. Also von daher klares Ja für natürlich entwickelt sich das antioxidative System, das eigene Immunsystem, wenn man entsprechend trainiert. Was natürlich wichtig ist, ich meine bei Open Window, das ist ja auch so ein bisschen, also jetzt will ich nicht sagen ein Mythos, das wäre negativ bewertet, aber dieser besagte Open Window Effekt, der lässt sich ja nicht erfassen. Also den gibt es ja nicht belegbar so richtig. Also klar macht man Studien zu Infektanfälligkeit im Anschluss an, zum Beispiel, aber das ist ja auch alles relativ weich. Das ist jetzt nicht wie, wenn man sich fragt, wie ist dein eigenes Immunsystem ausgestaltet? Ja, dann guckt man sich an, wie bei dir Leukozytenanzahl aussieht, wie dein Vitamin C und D-Spiegel ist und dann findet man da eine Bewertung zu. Aber das beim Open Window klappt das so nicht so richtig. Aber klar ist, dass die Infektanfälligkeit natürlich direkt nach einer Belastung, in Klammern intensiven Belastung, auf jeden Fall höher ist. So, und da wiederum sprechen wir von einer Überforderung quasi des eigenen Immunsystems, ne? Weil das da nicht entsprechend das leisten kann, was man von dem verlangt, wenn man nach dem Duschen dann auch noch mit nassen Haaren nach draußen geht, nachdem man vorher hochintensive Intervalle gefahren ist.
Ja, ich glaube, also ich darf da ganz kurz hinzufügen, ich habe da mal mit Jan-Niklas Droste, seines Zeichens damals Teamarzt bei Bora Hansgrohe, drüber geredet und der sagte, dieses Open Window ist tatsächlich ein Phänomen, aber er sagt halt, so wie du auch, das ist von vielen Faktoren abhängig. Also zum einen die Dauer der Trainingszeit, dann die Intensität der Trainingszeit. Du kannst es aber nicht beziffern in Zahlen, wie zum Beispiel ein Trainingsstress-Score, ja, weil er sagt halt selber, beim Immunsystem kann man den Sport halt nicht isoliert betrachten. Man muss gucken, wie gehe ich in den Sport rein? Also war ich schon dehydriert? War ich beispielsweise, mein Kohlehydratlevel schon drunter, war mir vielleicht schon kalt oder war es extrem heiß. All das hat ja irgendwie einen Einfluss auf unsere generelle Immunreaktion, also wie unser Körper arbeitet. Und ich glaube, deswegen ist schwer zu sagen, eine zweistündige lockere Einheit tut meinem Immunsystem gut und eine einstündige, 30 harte Intervalleinheit ist für das Immunsystem schlecht. Natürlich ist die Anforderung bei 1,30, wenn ich dann vielleicht mal in den roten Bereich gehe oder mehrfach in den roten Bereich gehe, ist das für mich schon persönlich hart. Aber ich glaube, da kommt schon viel dazu. Bin ich ausgeruht? Wie gesagt, bin ich gut ernährt? Stimmt meine Mikro-Makro-Nährstoffbilanz? Also ich glaube, da gibt's ganz, ganz viel, was mit reinspielt, was man nicht per se sagen kann. Also den Tipp, den ich immer gehört habe, nach langen Trainingseinheiten oder wenn du länger unterwegs bist, komm nach Hause, zieh dir erstmal die Klamotten, die nassen Klamotten aus, irgendwie trocken dich ab, geh erst später unter die Dusche. Das hat was mit den Aerosolen zu tun, die auch bei uns zu Hause rumfliegen, und geh vielleicht nicht, wenn du müde bist nach einer langen Radtour abends irgendwie, zieh nicht unbedingt bis nachts um drei um die Häuser. So, das ist das eine. Oder das beliebte Spiel im Trainingslager, den letzten Kilometer abfahren, am letzten Trainingslagertag mit nassen Haaren von der Dusche noch in Flieger, wo eh schon ganz schön viel Zeug rumfliegt durch die Klimaanlagen und fliegt dann nach Hause und dann bist du ganz sicher die nächste Woche krank. Aber das sind, glaube ich, Extreme. Darum geht es nicht. Also ich glaube generell, auch in der heutigen Zeit, Sport ist auf jeden Fall gesund und stärkt das Immunsystem, und das macht, glaube ich, auch immer die Dosis, macht das Gift letztendlich.
Ja, und die Frage ist natürlich auch, um das noch zu ergänzen, wie deine Trainingshistorie aussieht, ne? Also startest du von null und beginnst mit drei hochintensiven Einheiten, ja, dann ist, also neben den angesprochenen Effekten, die du gerade sagtest, zu Recht zum Open Window, ist natürlich auch die Belastung als solche, also die sportliche Belastung, natürlich ein immenser Impact, den du da gerade deinem nicht ausgebildeten Immunsystem zumutest, ne? Das ist ja, also aus eigener Erfahrung, es macht ja aktuell keiner bescheuerter als meine Wenigkeit, hier ins Trainingslager zu fliegen. Und toi, 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 ich habe hin und wieder ein bisschen Zeit zu trainieren. Das ist die Sache mit Wasser predigen und Wein saufen, um mal die Hosen runterzulassen an der Stelle. Ich bin jetzt 10-mal gefahren in 15 Tagen, die ich hier war. Toi, 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 natürlich macht man den Rest drumrum sicherlich ganz gut und richtig, was Ernährung angeht, Duschverhalten, ausruhen kann man sich auch besser als zu Hause, und ich treffe keine Leute und ziehe mich passend an, wenn ich zum Abendessen gehe. Aber so, wenn man jetzt sich anguckt, das Trainingsvolumen, was ich jetzt in den 2 Wochen hatte, ist wahrscheinlich das gleiche, wie ich das ganze Jahr über angesammelt habe in Summe. Und das ist mit Sicherheit auch nicht klug, ne? Also wenn man hier mit einem sportlichen mit einer sportlichen Ambition hingekommen wäre und nicht wie unser einer, der einfach nur ein bisschen die freie Zeit hier nutzt, dann würde ich ja auch ganz klar sagen, so, ja, ist schon richtig, richtig schlecht gemacht eigentlich, und darf sich eigentlich nicht beschweren, wenn du krank wirst, ne? 1-2 kleine Fehler, so angesprochen, wie du es gerade gesagt hast, und dann ist die Sache gegessen. So, das wäre natürlich nicht klug. Also, und jetzt muss man noch, also Vitamin D ist dafür auch okay, ne? Das kriegt man hier sicherlich in der Sonne ein bisschen mehr ab als nicht in der Sonne. Aber vom Prinzip her, um das mal ganz klar und selbstkritisch auch zu sagen, das ist nicht klug, das zu tun. Und wie gesagt, das muss man davon halt auch mal erwähnen, dass das jetzt nicht gerade die schlauste Variante ist.
Wenn wir gerade beim Thema Gesundheit sind, da kommt eine Frage oder kam eine Frage rein, die betraf das Schlafverhalten. Und zwar, ich kriege das auch gleich hin. Und zwar Mirko fragt, regelmäßig nach intensivem Training bis 1,5 Stunden in den Abendstunden, Ende so um 19 Uhr, habe ich in der Nacht Schwierigkeiten durchzuschlafen. Mehrmals wache ich nach 2 bis 3 Stunden in der Nacht auf. Eine gute Tiefschlafphase habe ich nicht. Was ist dafür die Ursache, beziehungsweise was kann ich dagegen machen? Da kommt jetzt der Trivialjournalist und sagt, trainiere einfach nicht so spät intensiv, sondern mach die intensiven Einheiten entweder am Wochenende oder früher am Tag, wenn es geht, weil du arbeitest im Endeffekt in dem Moment einfach so ein bisschen gegen deinen Biorhythmus. Der ist ja auch durch Hormone bei uns bestimmt, und wir kriegen so zum Beispiel im Laufe des Tages bekommen wir einen Schlafdruck, der nimmt zum Abend immer mehr hinzu. Das heißt, unser Körper möchte eigentlich schlafen, und wir halten ihn durch verschiedene Sachen, dazu zählt auch blaues Licht wie am Computer, letztendlich künstlich wach und arbeiten ein bisschen gegen unsere innere Uhr. Und dadurch, dass wir den dann in dem Moment stören, wird der praktisch aufgeputscht und du findest einfach nicht in den Schlaf, beziehungsweise du synchronisierst dich nicht mehr mit deiner inneren Uhr. So, das ist jetzt die triviale Erklärung, jetzt kommt die wissenschaftliche von dir.
Nee, das hast du schon ganz schön erklärt. Also du hast ja den direkten Zusammenhang quasi mit dem vegetativen Nervensystem, ne? Wenn du dir das überlegst, besteht das aus drei Teilen. Das eine ist das Nervensystem deines Magen-Darm-Trakts, das kannst du getrost gerade vergessen, aber dann hast du noch Parasympathikus und Sympathikus, die ja jeweils eben genau das, was du gerade gesagt hast, Daniel, zuständig sind für die Gestaltung deines Rhythmuses und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt natürlich intensiv trainierst, dann klar, findet da irgendwie eine Form von Anregung statt, die dann dein vegetatives Nervensystem so beeinflusst, dass es halt, sehr salopp gesagt, aber in der Nacht halt vielleicht weniger gut zur Ruhe kommen kann. Jetzt wird aber wer war der Fragesteller? Mirko?
Mirko, ja.
Mirko sagen, ja, toller Tipp, Daniel, aber was soll ich denn machen? Wenn ich von 8 bis 17 Uhr arbeiten muss, dann bin ich um 18 Uhr zu Hause, dann habe ich 1,5 Stunden Zeit und dann muss ich ins Bett. Also ich kann es jetzt halt nicht ändern. Und vielleicht da für die praktische Anwendung, vor dem Problem steht man manchmal, ne? Als normaler Hobbysportler mit einem 9-to-5-Job, hätte ich jetzt bald gesagt. Also ja, so meine ich es aber auch. Also keine Möglichkeit, irgendwie mal mittags eine Runde zu fahren und dann noch eine halbe Stunde Mittagsschlaf zu machen und dann erst weiter zu arbeiten bis abends oder sowas. Und was ich wichtig finde dann in der Praxis, ist zumindest nochmal zu hinterfragen, ob, wenn schon, auch intensives Training mal sein müsste, um deiner sportlichen Ambition gerecht zu werden mit dem Ziel XY, dann zumindest zu überlegen, ob man alle anderen Faktoren, die auch wiederum das vegetative Nervensystem oder sowas halt beeinflussen, ob man die nicht zumindest richtig machen kann. Also Beispiel ist ja sowas wie, weiß ich nicht, jetzt gibt's tausend Sachen. Wie sieht deine Handynutzung aus, bevor du dich schlafen legst? Also das Thema blaues Licht und so weiter, ne? Hast du das Handy eine Stunde vor Schlafengehen weggelegt oder daddelst du damit noch rum, bis du im Bett liegst? Dann das Thema Betthygiene, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Ich meine, der Mirko hat passend gesagt, das passiert ihm nur nach intensiven Einheiten, ist auch okay, aber machen wir jetzt vielleicht mal allgemeingültig, finde ich das Thema Betthygiene ein ganz, ganz wichtiges, dass das immer schön sauber, frisch bezogen und so weiter und so fort ist, ausschließlich zum Schlafen in der Nacht benutzt wird, da nichts drauf abgelegt wird, jetzt kommt der Pedant durch. So, und dass das Thema auch passt. Dann das Thema Ernährung. So, auch damit kannst du dein vegetatives Nervensystem ein Stück weit beeinflussen, kannst deinen Blutzuckerspiegel beeinflussen, macht einen riesen Unterschied, ob du 400 Gramm Nudeln mit Pesto isst oder ob du vielleicht irgendwas isst, was eher zur Beruhigung, wenn man so möchte, jetzt gerade beiträgt. Und dann, ganz ehrlich, würde ich vielleicht mal überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, das vegetative Nervensystem auch runterzubringen, mit Applikationen wie, weiß ich nicht, sich eine Viertelstunde zu gönnen und ein entspanntes Programm an Atemtechnikübungen zu machen, vielleicht Yoga zu machen, sowas in der Art. Also irgendwas, was so in dem Bereich liegt, was ganz klar und ganz bewusst auch auf dein vegetatives Nervensystem einzahlt. So, und da ist eigentlich, also das ist jetzt ein Punkt, ne, deswegen sage ich das, ist egal, ob du davor intensiv trainiert hast oder nicht, aber über diese Routine, Schlafrhythmus, Bettgehzeit, Beeinflussung vegetatives Nervensystem und Co. nachzudenken, Ernährung passend dazu, ob du da intensiv trainiert hast oder nicht, ist eigentlich erstmal egal, weil das kann am Ende für jeden irgendwie eine spannende Geschichte sein. Und das finde ich ist was, also das merkst du hier zum Beispiel auch im Trainingslager, eines der wichtigsten Dinge ist, Routine im Aufstehen und Bettgehen zu haben. So, wenn du weißt, es gibt um 19 Uhr Abendessen. Und jetzt ist das hier der Luxus, das steht dann schon fertig vor dir, du musst es nicht mehr selber machen. Das ist halt total super und das trägt absolut dazu bei, da Routine und Rhythmus und so weiter zu haben und das hilft dann auch beim Schlafen.
Das finde ich gut. Also das, was du gesagt hast, und manchmal gibt es ja noch so Begleitumstände, wo man so richtig, die man im ersten Moment gar nicht so richtig auf dem Zeiger hat. Nehmen wir mal an, das brauchen wir jetzt Mirko gar nicht unterstellen, aber er nimmt vor dem Training beispielsweise irgendwas Koffeinhaltiges zu sich, ja, ein Espresso oder nimmt einen Riegel, wo letztendlich Koffein drin ist. Es gibt Leute, das haben also Studien auch gezeigt, die müssen teilweise ab 12 oder ab 1 Uhr am Mittag dürfen die kein Koffein mehr zu sich nehmen, weil sie sonst nicht mehr sauber durchschlafen. Also wenn man jetzt überlegt, wie die Halbwertszeit des Koffeins ist und dann sagt, ach nee, komm, vor dem Intervalltraining, da pfeife ich mir noch mal ein Espresso rein. Wer kennt es nicht? Macht ja auch mega Spaß. Oder wenn man abends mit unterwegs ist und gut essen geht und dann haut man sich halt dann noch mal einen doppelten Espresso zum Nachtisch rein.
Oder viel Whisky-Cola zum Beispiel. Ne?
Oder so, ja. Ist ja auch, stimmt, das nimmt man immer, glaube ich, vom Intervalltraining, um fit zu sein. Gell? Ja, nein, ich glaube, also sowas, das, was du gerade gesagt hast, diese Schlafroutinen generell zu überprüfen und zu sagen, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann gestalte ich mein Training halt so, dass ich ab dem Training oder ab Ende des Trainings den Abend dann ausklingen lasse, wenn das so Ende gegen 19 Uhr ist, wenn er das mit seinem Lebenspartner, Partnerin irgendwie hinbekommt oder mit seiner Familie und dann sagt, okay, gut, ich kurbel mich 10 Minuten locker aus, mach dann, was weiß ich, geh duschen oder nehme vielleicht sogar ein Entspannungsbad, atme dann durch und lese noch ein Buch und setz mich gar nicht mehr von Fernseher und erst recht mich nicht mehr von Rechner, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er wirklich eine bessere Qualität des Schlafens schon bekommen würde dadurch. Also dann muss das aber wirklich, wie gesagt, vielleicht an solchen Tagen dann auch echt ritualisieren und genauso durchtakten wie sein Training. Dann wird es halt auch eine intensive Regeneration, aber das ist ja nicht verkehrt.
Total.
Gut, ich glaube, so mit dem Schlaf können wir auch so langsam aufhören, gell?
Ich müsste auch jetzt gleich los. Ich habe nämlich eine Bahn reserviert. Also gut. Ein ganzes Stadion sogar.
Das ist gut. Nur für dich?
Nur für uns tatsächlich. Man muss das hier reservieren, weil das eigentlich zu hat. Und hier, also kein Scheiß, aber höchste Corona-Vorschriften laufen mit Temperaturmessen vorher und so weiter und so fort. Und man muss sich hier anmelden und Passport und was man nicht alles braucht. Und das findet jetzt gleich statt. Und deswegen wäre es das von meiner Seite.
Von meiner auch.
Wir können diese Q&As, danke, das sei an der Stelle mal gesagt, für all die tollen Fragen. Also die, die du vorgelesen hast, waren ja schon wahnsinnig gut. Und die, die ich so im Vorhinein kurz einmal überflogen habe, die klangen auch sehr gut. Können wir jetzt jede Woche machen oder jede vierte Woche machen, je nachdem.
Ja, wir werden dann, glaube ich, speziell, weil wir haben wirklich viel bekommen, wir werden dann mal gucken, ob wir die Q&As nicht irgendwie mal clustern, dass wir sagen, wir machen Q&As zur Ernährung, Q&As zum Triathlon oder vielleicht zu bestimmten Disziplinen, so nach dem Motto, dass das nicht querbeet geht. Also seid bitte so lieb und schreibt die Sachen weiterhin auf. Also je globaler oder wir behalten uns dann vor, sie ein bisschen globaler zu stellen, aber ich glaube, fast alle Fragen, die wir heute vorgelesen haben, da nimmt jeder was mit. Klar, wenn jetzt einer schon seit 10 Jahren Ironman macht, dem werden die Einsteigerfragen vielleicht nicht so geläufig sein, beziehungsweise oder wird die sich selber beantworten können, aber allein so Geschichten, was sollte der lange Lauf sein, wie wichtig ist Körpergefühl, ich glaube, da hat jeder nochmal was für sich gefunden und also ich fand es wieder mega interessant und nehm ganz viel mit. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Gute nach Lanzarote in die weite Welt unserer Hörerschaft. Und bis dann auf ein neues nächste Woche.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Macht's gut. Okay. Danke, Daniel. Ciao.
Tschüss.
Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.